Hallo, meine lieben Enliven People, willkommen bei Enliven und schön, dass ihr da seid und lasst uns über ein ernstes Thema reden, das uns eigentlich immer wieder begleitet und es ist in Videospielen, ja, es ist auch ernst, es ist auch, es ist manchmal auch lustig, aber dieses Thema begegnet uns in ganz, ganz vielen Farben und vor allem in ganz, ganz vielen Situationen, denn heute sprechen wir über den Tod in Videospielen, also das Sterben in Videospielen, wie uns das begegnet, wie wir das wahrnehmen, was für Perspektiven Videospiele auf Sterben und auf den Tod zeigen, also vom Sims, dem Sensenmann bis hin zu dem 100. Tod in Dark Souls sprechen wir heute darüber und mit niemand geringerem als Nino Skino, Nino, einem fantastischen Creator, den ich letztens entdeckt habe, der ganz viele Videos zu Soulsborne-Titeln macht, aber auch zu Essays, denn du hattest tatsächlich kürzlich schon darüber gesprochen, über dieses Thema, der Tod in Videospielen, und ich find's cool, dass wir beide nochmal dazu zusammenkommen. Cool, dass du da bist. Hi.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und ich will mich nur kurz nochmal hier offiziell entschuldigen. Eigentlich wäre dieses Gespräch schon früher irgendwie entstanden, aber ich habe es total verrafft. Und ja, da würde ich mich nochmal offiziell entschuldigen und bei der ganzen Community hier und ja.
Die haben auch schon jede Nacht vor meiner Tür gestanden. Du hattest uns mal ein Video mit Nino Skino versprochen. Wo ist das? Das wollen wir viel lieber als den PC-Port zu Bloodborne haben und ich dachte euch so, okay, ich schreibe ihn noch mal an, wenn das so dringend ist. Okay.
Ja, verständlich.
Aber sehr cool, dass es geklappt hat.
Ja, freut mich auch mega, wirklich.
Nee, aber es ist manchmal vergeht ein halbes Jahr, bis ich dann einen Podcast mit jemandem habe, weil es halt immer eine Frage des Themas, des Timings ist und deswegen, das ist alles vollkommen cool. Also Podcasts haben sehr, sehr viel Geduld. Tod begegnet uns in Videospielen häufig. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist etwas sehr Abstraktes oder etwas, das sehr, sehr häufig passiert und wir unterschiedliche Empfindungen auch dazu haben und auch Spiele unterschiedliche emotionale Empfindungen dazu aufmachen. Und deswegen finde ich es cool, das ist deine Einstiegsfrage, die ich sehr spannend finde, denn normal begegnet uns Tod in Videospielen als Scheitern und als ein Versuch, ne? Also wenn wir sterben, dann fangen wir halt von vorne an und das ist so die häufigste Begegnung mit dem Tod, deswegen manchmal nehmen wir ihn, glaube ich, gar nicht wahr und ich glaube, wir wollen auch keinen Kill-Count haben oder keinen Death-Count in unseren Videospielen haben. Ich will nicht wissen, wie hoch meiner ist. Was war deine erste Begegnung mit dem Tod in Videospielen? Was war dein erster Videospieltod?
Das war mit 4 oder 5 Jahre. Ich glaube, so alt war ich ungefähr. Das war halt wirklich noch mein erstes Videospiel ja tatsächlich. Und zwar mit Crash Bandicoot. Und das war eine ganz lustige Geschichte, weil mein Bruder damals eine PlayStation 1 hatte und der hat Crash Bandicoot gespielt. Und ich habe da immer ein bisschen zugeguckt und so. Und dann wollte er irgendwann mal, dass wir zusammen spielen. Und ja, das war für mich total aufregend und ich dachte mir schon, okay, ich habe sehr Respekt davor gehabt als Kind. Also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie ich wirklich viel Respekt hatte, auch ängstlich war, dass ich gleich irgendwas falsch mache, weil mein Bruder ja schon so souverän das Level da gemeistert hat. Und ja, es war auch das erste Level, das ich dann spielen durfte. Ich weiß nicht, ob du Crash Bandicoot kennst, ob du es mal gespielt hast.
Ja klar, klar, alle Teile. Aber war es der erste, zweite oder dritte?
Der allererste Teil auch, ja.
Genau. Oh, der allererste Teil. Und das für einen Vierjährigen, wenn man dir da das Zepter in die Hand drückt, mein Respekt.
Ja, es ist wirklich weird gewesen. Und ja, und das war auch gleich diese erste Szene, wo man am Strand da aufwacht und ne, sich so gerade ins Spiel so einfindet. Und dann musste man auch schon das erste Loch überwinden. Also man muss gleich mal über ein Loch springen. Und eigentlich ist das ja total easy, aber ne, für ein kleines Kind das erste Mal einen Controller in der Hand, habe ich es halt nicht geschafft und bin gestorben. Und tatsächlich war meine Reaktion darauf sehr schockierend, sehr traurig. Ich glaube, das ist halt auch relativ normal für ein Kind, dass man so reagiert, auch wenn es ein, ich sag mal, das Crash Bandicoot ist jetzt schon ein relativ kindergerechtes Spiel. Das ist ja jetzt nicht so irgendwie sehr brutal oder sehr actionreich, aber es ist halt schon trotzdem mitreißend gewesen. Und ja, und dann hat mein Bruder mich versucht, so ein bisschen zu beruhigen und meinte auch so, nein, alles gut, du hast ja noch ein paar Leben, du bist nicht tot. Genau so hat er mir das so gesagt. Und da war ich auch erstmal ein bisschen beruhigt und hab gesehen, aha, okay, es geht gleich weiter, ich kann weitermachen, okay, Crash ist wieder da, alles gut. Bis dann die Leben aber verbraucht waren und dann plötzlich dieser Game-Over-Screen vor mir auftauchte und dann bin ich tatsächlich weinend aus dem Zimmer rausgerannt und habe gesagt, ich habe Crash getötet. Nein, ich habe ihn getötet. Das ist wirklich mega krass, wenn ich so daran zurückerinnere. Und mein Bruder kam dann auch und hat mich versucht, so ein bisschen zu beruhigen und meinte, nein, alles gut, ist nur ein Spiel. Und ich meinte so, nein, ich möchte nicht mehr spielen. Ich habe ihn getötet. Ich habe Crash getötet. Ich bin dafür verantwortlich. Und ja, danach, ne, irgendwie, also ich kann mich nicht mehr an den Rest erinnern, ob ich dann sofort gecheckt habe, okay, es ist wirklich alles gut. Aber es hat mich doch erstmal sehr geprägt, muss ich sagen, und ja, sehr, sehr geschockt eigentlich. Und ja, das war so meine erste Begegnung wirklich mit dem Tod, die ich nie vergessen will.
Mit dem digitalen Sensenmann. Und wir wissen jetzt, es ist nicht Naughty Dog oder Activision, der Crash gekillt hat, sondern es war von Anfang an Nino, das, schon damals, ja, als Vierjähriger.
Digitales
das
Blut
wanted, an das, meinen Händen. Digitales Blut. Das Wanted Picture stelle ich mir sehr lustig vor, wenn man nach dir fahren wird. Da hast du jetzt gerade sehr, sehr viele spannende Sachen aufgemacht, weil ich finde, zum Beispiel auch Crash Bandicoot geht fantastisch, also geht auf sehr humorvolle Weise mit dem Tod um, weil ja jeder Tod hat so eine ganz eigene Animation und manchmal ärgere ich mich eigentlich nicht drüber, weil die halt einfach alle lustig sind durch alle Teile hinweg und manchmal ist man sogar irgendwie, findet man sogar cool, mal eine neue Animation zu entdecken. Es gibt ja tatsächlich auch Videos, die sich zum Beispiel alle Todesarten in Sims angucken, weil es da auch super kuriose und sogar super seltene Todesarten gibt. Ne? Du hattest über Leben gesprochen, du hattest tatsächlich ja auch über diesen Game Over Screen gesprochen. Da gibt es ja auch Spiele, die da sehr interessante Umgangsweisen mit haben, auch sehr morbide Umgangsweisen, um dich halt definitiv davon abzuhalten, nochmal den Game Over Screen zu sehen. Da ist Crash schon sehr, sehr, sehr gemächlich und entgegenkommt, aber als Vierjähriger kann ich das absolut verstehen. Mein erster Tod in Videospielen war tatsächlich, ich habe mit 9 meine erste PlayStation bekommen nach meiner Kommunion und dann spiele ich Tomb Raider 2, ich habe Crash Bandicoot 3 gekauft und Tomb Raider, deswegen wir hätten fast dieselbe Erinnerung gehabt, natürlich mit 5 Jahren Unterschied, aber ich habe Tomb Raider 2 gespielt und ich kann mich bis heute nicht erinnern, ob ich nicht in ihrer Villa sogar schon im Tutorial gestorben bin oder an der chinesischen Mauer, aber das hat mich wirklich, weil das ja auch kein Kinderspiel ist, das ist ja wirklich ein Spiel eher für Erwachsene, das hat mich schon krass mitgenommen, vor allem weil im Gegensatz zu den lustigen Animationen in Crash Bandicoot hast du ja wirklich bei Lara Croft so etwas sehr Subtiles, weil wenn sie stirbt, dann hält die Kamera einfach ihren Körper und du hast dann wirklich diese Stille und es bewegt sich nichts mehr. Sie ist ja super an super einsamen Orten, ne? Und dann ist der so Ort plötzlich super einsam. Also dann ist da gar nichts mehr Lebendiges. Und das ist immer so, diese Stille macht mich dann immer super fertig und dann kommt dieses kleine Handbuch, das mir entgegen geblättert wird, so nach Motto, tja, jetzt ist das passiert. Wie willst du jetzt damit umgehen? Und da wird ja nichts kommentiert, es kommt keine Musik, es ist einfach nur so tot.
Ja.
Und das hat mich schon, und diese Tode sind ja auch schon echt brutal. Die sammle ich echt gar nicht gerne. Da musste ich, glaube ich, ein bisschen älter werden, um das irgendwie zu appreciaten, um mir da so Sachen anzugucken, weil da gibt's auch sehr, sehr kuriose Todesarten von ihr. Aber ja, das hat mich super mitgenommen, aber ne, willkommen damit im Gaming, wenn man den ersten Tod verarbeitet
hat. Kann ich auch total nachfühlen, weil auch Tomb Raider 2 war wirklich eines meiner ersten Spiele, wirklich. Und auch diese Todessequenzen haben mich auch sehr mitgenommen. Also das war auch immer, ich glaube, da hat auch schon Lara Croft geschrien, kann das sein, wenn sie manchmal so gefallen ist? Oder so. Und dann dieses Aufprallen des Körpers und du hörst ich kann es gar nicht richtig beschreiben, dieses Geräusch, das klang wirklich total einzigartig. Ich habe es wirklich noch im Kopf gerade so, dieses.
Ja, in meinem Kopf wird es auch gerade abgespielt. Also ganz schlimm
und kann ich auch total nachvollziehen. Also das war auch wirklich auch viel zu früh gespielt, wie es bei dir auch war und hat mich auch ziemlich mitgenommen und geschockt auch, muss ich sagen.
Also ich gehöre noch zu den Leuten, die im Tutorial speichern wollten, weil ich es geschafft hatte, die Tür aufzumachen und dann kann man im Tutorial nicht speichern und diese Steuerung, ich meine, wenn du mit einer Panzersteuerung anfängst, das ist ja schon das Schlimmste, was passieren kann und ich bin noch heute nie warm geworden damit. Manchmal denke ich mir, ich würde gerne die alten Teile mit einer modernen Steuerung spielen und die modernen Teile eigentlich gar nicht, auch selbst wenn die Steuerung fantastisch ist, aber die modernen Tomb Raider Teile fangen für mich so dieses atmosphärisch überhaupt nicht ein. Das ist zu sehr Freizeitpark für mich.
Ja.
Das ist zu sehr, nee, das hat irgendwie nicht diesen gleichen Vibe. Und dadurch ist es für mich irgendwie so für immer so eine quasi so eine archäologische Grabungsstätte, die für mich ewig verborgen ist, weil ich einfach mit der Steuerung nicht klar komme. Auch wenn ich mir sehr gerne Let's Plays dazu angucke. Crash Bandicoot und Tomb Raider, also faszinierend, dass gewissermaßen wir auf Sony das erste Mal aufgeschlagen sind auf der PlayStation. auf der PlayStation 1. Ich finde, wir haben sehr interessante Themen mitgebracht. Mhm. Du hast ja auch ganz viele Punkte aus deinem Video mitgebracht. Ich habe auch so ein paar Punkte und wir werden dann einfach so, wie es ihr vielleicht hier auf Enliven kennt, werden wir uns einfach von einem Todbeispiel zum anderen hangeln. Womit magst du denn mal beginnen, nachdem wir so diesen ersten Tod verarbeitet haben? Was war denn so deine nächste, wenn du sterben würdest, welcher Tod würde, also wenn du digital endgültig sterben würdest, welcher Tod würde als nächstes an deinen Augen vorbeiziehen, auch wenn mir das gerade selber viel zu Meta ist?
Ja. Oh ja, da gibt's noch einige krasse Momente. Also, ich habe gerade tatsächlich, ja, jetzt Asche über mein Haupt, aber ich habe erst vor zwei Wochen oder drei Wochen Undertale zum ersten Mal gespielt und komplett beendet alles. Ich weiß nicht, wie da dein Stand ist und wie es bei dir aussieht mit Undertale.
Immer noch Pile of Shame, aber danke, dass du mich dran erinnerst.
Okay, gut. Dann sollte ich lieber aufpassen hier mit Spoilern vielleicht und mit so Sachen.
Nee, oder? Absolut okay, aber ich verstehe definitiv den Punkt. Und es gibt immer so bei manchen Spielen, da kennt man immer drei Aussagen drüber. Bei Frostpunk ist es immer, ja, da gibt's Kinderarbeit. Und dann wird das Frostpunk anscheinend für viele Leute schon geklärt. Und was ich interessant finde, bei Undertale ist es genauso, ne, das ist so eines der Spiele, die man ja auf so viele unique Weisen durchspielen kann, tatsächlich indem du niemanden tötest oder alle.
Ja, genau. Und Undertale ist aus vielen Gründen ja so faszinierend und für mich wirklich, also es ist zu einem Spiel geworden, vielleicht in meinen Top 5 jetzt sogar mittlerweile. Und aus vielen Gründen. Und einer dieser Gründe war wirklich auch diese Mechanik im Spiel mit dem Tod und Verschonen. Und das funktioniert ja folgendermaßen, also vielleicht mal nur ganz kurz ein, zwei Sätze zu Undertale, um was es geht jetzt, ohne da großartig jetzt in Details mich da zu verlieren, aber da wird ja die Geschichte erzählt zwischen Menschen und Monster und wie es einen Krieg vorher gab und die Menschen dann die Monster besiegt haben in diesem Krieg und die Monster dann eingesperrt wurden von den Menschen in einem Untergrund. Und dann landet man als kleines Kind da zufällig in diesen Untergrund, man fällt da rein und trifft dann auf die ganzen Monsterwesen dort. Und die scheinen aber alle sehr sympathisch zu sein und sehr liebevoll, interessante Charaktere. Die meisten sind jetzt auch nicht, also es gibt natürlich einige, die auch ein bisschen böse sind, aber im Grunde genommen haben alle so ganz, ich sag mal, menschliche Charaktereigenschaften und so eigentlich eine ganz schöne Gesellschaft unten. Und das Krasse ist ja, dass da auch man viele NPCs quasi hat und trifft, auch wichtige Charaktere, die mit denen du auch in eine Kampfsituation, wo du in eine Kampfsituation gerätst. Also du musst irgendwann mal gegen bestimmte Charaktere kämpfen. Und das Spiel gibt dir die Möglichkeit, diese Charaktere wirklich einfach zu töten oder sie zu verschonen. Und das fand ich schon ziemlich faszinierend. Also klar, es gibt schon diverse Videospiele, die sowas auch anbieten oder dass du einfach frei entscheiden kannst, jemanden jetzt umzubringen oder nicht, auch in diversen Rollenspielen. Aber ich fand das doch schon sehr speziell mit der Atmosphäre und allem drum und dran. Und dass auch dieses, wie man jemanden verschont, auch immer anders ist. Es gibt immer andere Möglichkeiten, wie du das schaffen kannst. Und dass dieses Spiel dir quasi das gibt. Und je nachdem, wie du dich dann auch entscheidest, was das dann auch für Auswirkungen immer hat auf die Welt, auf die Geschichte, auf teilweise Dialoge, die dann die Charaktere plötzlich sagen, dass sie dann, wenn du jetzt einen Charakter tötest, dann plötzlich die anderen sagen, hey, wo ist eigentlich der und der? Normalerweise sind sie hier immer in dieser Gaststätte hier und so. Oder, das fand ich halt total, also genial und mitreißend gemacht einfach. Und das hat mich total fasziniert. Ne? Das gibt es ja schon so teilweise in Spielen auch. Aber ich finde, Undertale hat das nochmal sehr spannend gelöst, so in meinen Augen. Ja.
Finde ich das Spannendste an einem Rollenspiel, ne? Wie krass kannst du reagieren und wie krass sind dann die Konsequenzen dessen? Ich finde es immer enttäuschend, wenn wir alles in Videospielen machen können und die Welt halt nicht darauf reagiert. Auch wenn natürlich Publisher und Entwickler immer toll ist, ganz, ganz, ganz schön in ihren Trailern platziert. Ja, alles hat Auswirkungen und dann hat es halt meistens keine. Ich glaube, so das Schlimmste ist bei Telltale, wenn du in irgendeinem Dialog irgendwas sagst und dann diese Phrase unten rechts im Bildschirm auftaucht, ja, X wird sich das merken. Wo ich mir denke, das suggeriert, dass es irgendeine Art von Reaktion Reaktion gibt. Und natürlich ist es entweder Bullshit oder es hat halt wirklich kaum Auswirkungen. Und deswegen finde ich es interessant, dass Undertale weiß schon, was du getan hast. Und Undertale lässt dich das halt auch eben spüren. Und das finde ich, da machst du ein interessantes Feld auf. Weil wir begegnen dem Tod ja, sagen wir mal, auf zwei grundlegende Weisen, wenn wir entweder selber sterben oder wenn wir eben anderen Kreaturen, Menschen eben das Leben nehmen. Deswegen das, ne, beim Tod, man hat ja eben diese beiden Gesichter darauf. Und das finde ich total interessant, weil ganz viele Videospiele und ich hatte mal mit einem Psychologen darüber gesprochen, bräuchten wir eigentlich ein The Purge-Spiel? Und er meinte, streng genommen hätten wir das, wenn wir GTA Online in der Nacht spielen würden. Und er meinte, es ist eigentlich viel cooler, und da hat er tatsächlich auch über Undertale gesprochen, wenn wir in Videospielen einfach mehr Möglichkeiten bekommen, um mit Konflikten umzugehen, weil du hast in Videospielen oft nur die Möglichkeit, Probleme durch Gewalt zu lösen. Und dann werde ich immer hellhörig, wenn plötzlich mir mal ein Spiel eine andere Möglichkeit gibt. Ne? Weil das Furchtbarste ist in Videospielen, wenn du halt tötest, es aber irgendwie auch keine Konsequenzen hat und auch, dass das halt für dich einfach nur irgendwelche x-beliebigen Nummern sind. Ich finde, wir sind moralisch immer super fein raus, wenn wir gegen Zombies kämpfen. Weil da müssen wir uns ja keine Sorgen drum machen, die sind ja schon längst tot und das Einzige, was wir machen, ist ja hier überleben. Aber es macht für mich schon einen Unterschied, beispielsweise in einem Deus Ex Human Revolution zum Thema Verschonen. Wir können Gegner zwar töten, wir können sie aber auch betäuben. Und das Spiel hat tatsächlich, das wirkt sich auch punktetechnisch darauf aus, das wirkt sich auch dialogisch darauf aus, aber ich denke mir manchmal auch so, wenn ich doch die Möglichkeit habe, dann sollte ich doch eigentlich Leben verschonen. Also es ist ja nicht notwendig, dass diese Leute sterben. Ich meine, wenn ich sie inhaftiere, sind sie ja auch in dem Sinne gebändigt. Selbst Batman bringt Leute nicht um, der bringt die höchstens ins Krankenhaus. Und das ist, finde ich, interessant, damit, dass man Gewalt gewissermaßen auch konzentrieren kann. Deswegen in Deus Ex entscheide ich mich immer dafür, auch Menschen zu verschonen und wirklich nur im Notfall. Und das ist das Entspannende. Bei Mankind Divided hat es irgendwann mal eine Stelle gegeben, da kommen so viele Gegner und dann musste ich mich einfach zwischen mir und denen entscheiden. Und als ich eigentlich bis dahin als Pazifist gespielt habe, das hat sich schon krass angefühlt, dass ich dann plötzlich umschwenken musste und dann zum Monster werden musste, um mich selbst zu verteidigen. Ich hatte eigentlich die Wahl gehabt, ne, und ich finde, das ist so etwas, das finde ich interessant, dass du es erwähnt hast. Das sind so Momente, die kannst du im Gameplay nicht sehen. Das sind diese Momente, wenn wir plötzlich nachdenken, ne, über eine Entscheidung. Das heißt, auf dem Bildschirm passiert nichts und wir ziehen uns in uns selbst zurück und denken dann nach und wägen dann ab. Und das ist oft bei Rollenspielen so, ne, was ist jetzt schlechter, was ist jetzt besser. Und ich bin sofort fertig, dann gebe ich wieder an dich. Ja, ja. Es ist für mich zum Beispiel auch in GTA 4 total interessant, gerade bei Rache-Stories. Ihr fiebert so lange darauf hin, endlich Rache zu nehmen. Und dann kommt dieser eine Moment, wenn ihr dann in GTA 4 auf den Menschen trefft, den ihr eigentlich die gesamte Zeit in diesem Spiel jagt. Und ihr habt schon so viele Leute umgebracht. Und dann fragt ihr euch, ist es das jetzt wirklich wert? Also macht das für mich einen Unterschied, wenn diese Person eigentlich schon genügend bestraft ist und ich ihr eigentlich nur noch einen Gefallen tun würde? Und das ist irgendwie merkwürdig, ne? So 500 Leute zuvor, aber die Person verschone ich, fühle mich aber damit auch besser, gleichzeitig auch schlechter im Gegensatz meinem ganzen Weg bis zu diesem Punkt, ne? Ja. Es ist schon faszinierend, was da im Kopf abgeht.
Total. Ja, das ist halt, das finde ich auch, das macht auch oft, also nicht immer, aber ich finde, wenn ein Videospiel dir das so ein bisschen zeigt und so ein bisschen die Taten dir ja einfach sagt, so was du hier tust in dieser Welt, halt Konsequenzen oder irgendeine Art von Auswirkungen, auch wenn es vielleicht nur minimale sind, ich finde das schon immer, zeichnet sich schon, ja, hat schon eine gute Eigenschaft. Also ich finde, das Spiel zeigt dir dann, es hat irgendwie sich Gedanken drüber gemacht. Es ist nicht nur einfach, hier, du musst jetzt gewinnen und weiterkommen oder hier der Ladebildschirm, in den nächsten Abschnitt oder wie du das mit den Zombies auch bei so zum Beispiel Resident Evil oder so, ne, da machst du dir, also ich glaube, null Gedanken darüber, hat jetzt meine Tat hier große Konsequenzen oder irgendwie, keine Ahnung. Also es ist vielleicht nur von der Story so, hat es vielleicht Konsequenzen, wenn du jetzt einen wichtigen Charakter irgendwie besiegst und so, aber ja, du gehst jetzt nicht danach ins Bett und sagst so, ach ja, als ich dann hier
Als ich Jerry den Zombie getötet habe oder diesen Nemesis, ja, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Wir hätten das ja auch, das ist bei Resident Evil ja schön, weil du diese Last der Verantwortung, ein Leben zu nehmen, das hast du in diesen Actionspielen nicht. Und ich finde das ja auch total, würden beispielsweise Tode nur noch in Videospielen stattfinden und würden Kriege auch nur noch in Videospielen stattfinden, es wäre eine bessere Welt. Ich würde es auf jeden Fall nehmen, wenn man die gesamte menschliche Gewalt in Videospielen einsperren könnte. Ja. Das wäre fantastisch. Und Wir werden gleich auch über Dark Souls sprechen. Wir werden noch mal über Shadow of the Colossus sprechen. Outer Wilds, was ich auch super spannend finde. Du hast mir auch später gerade Horrorspiele. Ich glaube, also so oft, also ich glaube, wir begegnen Tod am häufigsten in Super Mario oder in Horrorspielen. Es ist so witzig, dass die das so gemeinsam haben. Aber ich mach mal vielleicht ein paar Felder auf zwischendurch, weil es einfach noch mal interessante Perspektiven sind. Weil als ich eben so gebrainstormt habe, so auf wie viel verschiedenen Ebenen begegnet mir Tod eigentlich. Ihr habt beispielsweise, dass oft Videospiele, um euch eine Motivation zu liefern, erzählen die euch meistens am Anfang so eine Geschichte und dann stirbt jemand und dann möchten die halt diesen emotionalen Wert irgendwie einlösen, dass ihr euch dann da plötzlich für verantwortlich fühlt. Und das ist interessant, dass beispielsweise so ein Last of Us schafft es, indem es euch diese Tochter am Anfang so nahe bringt, das zu verlieren, dass das unglaublich schwer für euch ist, obwohl ihr diesen Menschen kaum gekannt habt. Währenddessen ein Ubisoft euch irgendwelche klischeehaften Charaktere vor die Nase setzt und bei denen ist es euch komplett egal, wenn die sterben. Man merkt aber trotzdem, dieses Kalkül dahinter, ja, ich zeige euch eine Person, damit die stirbt, damit ihr irgendwie emotional darauf reagiert, bis hin zu, ich versuche das jetzt eigentlich nicht zu spoilern, bis hin schon, dass der Tod von wichtigen Charakteren beispielsweise Last of Us schon dazu führt, dass man sich dafür sogar im realen Leben irgendwie auf die Barrikaden gehen will, dass man sogar wirklich irgendwie anscheinend digitale Menschen wirklich verloren hat. Es hat unglaubliche Ausmaße, die das annimmt. Bis hin zu Fällen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, und du kannst gerne auf diese Beispiele eingehen oder einfach skippen, aber dass ich beispielsweise anscheinend Tode auch einfach nicht akzeptieren kann, wenn zum Beispiel ich Truppen in XCOM verliere. Also Figuren, die ich ausgebildet habe, die ich durch die Scheiße gezogen habe, die dann gestorben sind und ich das einfach hinnehmen muss. Gleiches Prinzip, mir sind Tode in Assassin's Creed komplett egal, aber wenn ich eine eigene Bruderschaft führen kann und plötzlich dann in einem Einsatz ein Mitglied verliere, dass das Spiel mir gewissermaßen die Möglichkeit nimmt, dass ich diese Leiche aufnehme und sie in einem Heuballen beerdige. So Assassin's Creed-ig, also Assassin's Creed-iger geht es auch gar nicht, dass ich diese Beerdigung quasi durchspiele. Es ist schon manchmal krass, was Videospiele mit einem machen, was sie eben nicht machen. Ich setze noch einen drauf und dann kannst du das gerne weiterspielen. Eine der interessantesten Sequenzen, die ich bezüglich Tod in Videospielen erlebt habe, ist Kane und Lynch, von dem ich nicht weiß, ob du es gespielt hast.
Leider nicht.
Ist auch nur, es ist ein interessantes Koop-Game, was ihr auch auf dem Couch-Koop spielen könnt, ein Shooter von den Hitman-machenden IO Interactive. Und das Interessante an diesem Spiel ist, auch wenn das einfach eine ewige Ballerburg ist, und das finde ich gar nicht mal so bemerkenswert daran. Was da bemerkenswert daran ist, ihr kennt das bestimmt auch aus Spielen, wenn ihr beispielsweise, ihr seid tödlich verwundet und man kann euch reviven, ne? Man kann euch wiederbeleben. Und da geht Kane und Lynch tatsächlich noch mal weiter, weil die daraus schon einen Sterbeprozess machen. Das heißt, wenn du als Charakter stirbst, dann wird das Bild verschwommen und du hörst plötzlich schon Stimmen aus deinem Leben. Also alles zieht nochmal an dir vorbei und das passiert jedes Mal, wenn du im Sterben liegst, bevor du wiedergeholt wirst. Oder du stirbst halt einfach. Boah, das zieht mir die Schuhe aus bei Kane & Lynch, dass ich das wirklich wahrnehme, was da gerade passiert. Auch wenn ich ansonsten Millionen Leute ins Jenseits schicke, aber das gibt mir dann doch zu denken übrig.
Ja, das finde ich faszinierend. Also Kane & Lynch kenne ich so natürlich so von Sehen her und Hören, aber dass es so eine Funktion hat dann beim Tod, das wusste ich nicht. Das finde ich ja auch ziemlich spannend dafür, dass es so ein Ballerspiel ist, wie du
meintest. Richtig, ja, interessant. So. Ne? Wo kommt das plötzlich dann her? Ja, genau.
Ja, und wo du Last of Us jetzt auch erwähnt hast, oder dieser Vergleich mit so zum Beispiel Assassin's Creed oder Ubisoft-Spielen, ja, meintest du so, dass da vielleicht manche Tode, die ja so ein bisschen egal sind, die da so narrativ gezeigt werden. Hast du eine Vermutung, also ich kann es mir schon selbst irgendwie ein bisschen erklären, aber hast du auch noch vielleicht irgendwie Gedanken dazu, warum so ein Last of Us das so gut schafft? Na klar, es ist halt wahrscheinlich diese Erzählweise, dieses Nahbare von den Charakteren irgendwie bei gewissen anderen Spielen ist es ja doch so ein bisschen sehr, sehr oberflächlich und plump wahrscheinlich. Hast du da auch noch vielleicht eine Erklärung dafür, warum das bei Last of Us ja wirklich, also das ist ja diese Anfangssequenz, ich glaube, darüber kann man ja auch reden, das ist jetzt kein krasser Spoiler, würde ich jetzt sagen, oder? Also für
nö, Zuhörer. Nö.
Dass man diese Charaktere, also die Tochter, ja, man kennt sie ja vielleicht nicht mal 5 oder 10 Minuten oder vielleicht 15 Minuten geht ja diese Anfangssequenz und dass man dann schon so mitgenommen ist und so fertig, finde ich, also ich kann mir nicht vorstellen, ob es da noch ein besseres Spiel gibt, das das noch krasser irgendwie hinbekommen hat, mit dieser Trauer auch umzugehen und dem Verlust in so kurzer Zeit vor allem. Also das ist für mich auch sehr faszinierend bei Last of Us gewesen.
Deswegen finde ich dieses Beispiel von Last of Us so spannend, weil es ist das eine, ne, ihr wisst, was ich meine, wenn ich Red Dead Redemption 1 erwähne, weil da ist es nur logisch, dass wir diesen Tod einfach betrauern, weil wir eben mit diesen Menschen sehr, sehr viel Zeit verbracht haben. Und das ist natürlich die beste Art und Weise, sowas zu spüren. Ne? Also ich habe dieses Abenteuer mitgegangen und jetzt nehme ich auch das Ende mit. Ich glaube, das ist einer der Tode, die mir wirklich hängen geblieben sind. Die fand ich auch einfach konsequent. Während andere Spiele beispielsweise wie so ein God of War Ragnarök nicht so konsequent war, wie sie hätten sein können, weil dann wären sie fulminant gewesen. Wir sprechen vielleicht gleich nochmal darüber. Bei Last of Us ist es so, es ist so kurze Zeit, ne? Es hat gar nichts mit der Zeitdauer zu tun, die wir mit einem Charakter zusammen sind. Das hat was mit der Qualität der Momente zu tun. Mhm. Und Dialoge sind halt super schnell geschrieben, wenn sie 0815-mäßig sind. Und ihr werdet einfach nicht berührt, wenn ihr das Gefühl habt, da vorne sind, ist so ein Hampelmännchen, so eine Schablone aufgelegt. Ja, ich bin ein Vater, ich bin eine Mutter, ich bin ein Sohn, eine Tochter, ich habe Rache und so. Wenn ihr merkt, dass das so aus dem Baukasten ist, vielleicht nehmt ihr das nicht mal direkt wahr, aber irgendwas unbewusst berührt euch da einfach nicht. Ne? Ihr distanziert euch sofort. Und es geht, glaube ich, bei Dialogen habe ich immer das Gefühl, es geht weniger darum, was in den großen Zeilen drin steht, sondern mehr, was in den kleinen drin steht. Und dieser dumme Dialog, den Joel mit seiner Tochter auf der Couch führt, wo man merkt, ja, die haben finanzielle Probleme und dann witzelt sie so rum, ja, ich gehe einfach Drogen verkaufen. Und er geht einfach auf diesen Scherz ein. Ich finde dieses mit dem Geburtstagsgeschenk, das ist vielleicht wieder überflüssig, weil irgendwie fangen alle Videospiele mit Geburtstagen an. Das ist auch so ein bisschen konstruiert. Aber sie reagiert einfach super menschlich auf diese Situation. Ne? Wir haben nicht diese Schienen, sondern wir werden überrascht und dadurch werden das einfach, weil die so eigenständig sind, haben wir es etwas mit einem Individuum zu tun. Hinzu kommt, wir spielen diese Person ja nachher sogar, bis wir aus ihr herausgerissen werden, gewissermaßen. Das ist alles, was auf dem Bildschirm passiert ist, haben wir auch erlebt. Und das ist der Unterschied zu Assassin's Creed. Sieht aus wie ein Actionfilm. Man merkt wirklich diese Intention, dass wir das jetzt betrauern sollen, gefälligst. Das ist einfach zu sehr im Vordergrund. Das ist wirklich zu roboterhaft. Eine Figur hat nur die Funktion zu sterben, damit wir sauer werden. Und dann funktioniert es halt auch nicht.
Ich glaube auch, dass, das ist mir jetzt gerade einfach spontan eingefallen, dass auch dieses Anfangssetting von Last of Us ja total nahbar ist. Also dass in jetzt so ein Assassin's Creed oder anderen Spielen sind wahrscheinlich diese Situationen, wo irgendwelche Personen sterben, es ist dann im Krieg oder in einem Gefecht, das ist eine Situation, da connecten die meisten nicht. Vielleicht, es sei denn, du bist vielleicht ein Veteran, Soldat oder irgendwie sowas, dann ist es natürlich nochmal was, eine ganz andere Ebene. Aber so für uns, sag ich mal, 0815-Zocker ist genau diese Situation, da ist ein Vater, da ist eine Tochter, die haben Geldprobleme, die haben so typische Probleme, die wir auch haben. Und es ist auch noch keine Apokalypse da. Es ist erstmal noch eine ganz wirklich basic Situation, die wir hier haben. Und ich glaube, das ist auch die Stärke gewesen an dieser Anfangssequenz. Und deswegen auch, dass wir dann auch da so mitfiebern, weil wir da total gleich connecten können. Das ist nicht für uns irgendeine absurde Situation. Und dann merken wir auch gleich wieder, das ist ja nur ein Spiel oder das ist hier nur fiktiv alles, sondern ich glaube, das spielt auch eine kleine Rolle so.
Weil es halt, ne, und das bringt uns zu einer sehr interessanten Frage, die da auch mit reinspielt. Wie real sollen Videospiele eigentlich sein? Und ne, weil wir haben bestimmt in Videospielen schon, weiß ich nicht, 5000, wahrscheinlich noch öfter, ich sag jetzt mal eine Zahl, 100.000 Tode erlebt und im realen Leben werden wir nur einen einzigen erleben. Ja. Und das ist zum Beispiel, ich find's ja auch cool, wenn ein Videospiel sich beispielsweise, also du nimmst dir die Realität und du lässt dich davon inspirieren und du schaffst so einen goofy Sandkasten irgendwas Raum, einfach nur um zu experimentieren. Ne? Ein Videospiel können ja zwei Sachen machen. Entweder distanziere ich mich von der Realität, um mit ihr zu spielen, oder ich krieg eine neue Perspektive drauf und kann mich mit etwas Realem simuliert beschäftigen. Ne? Also möchte ich von der Realität weg oder möchte ich in die Realität hinein? Und das finde ich bei Last of Us, das ist sehr nah an der Realität und das führt dann natürlich dazu, dass es dann diese Kontroversen rund um Last of Us 2 geht, weil das schon sehr, sehr nah dran war. Gleichzeitig habt ihr halt auch Spiele, die halt bei denen Tod was total, was Gewöhnliches ist. Was ich total spannend fand, ich habe mal mit realen Soldaten gesprochen und sie gefragt, was spielt ihr eigentlich in eurer Freizeit? Oder weil spielt ihr denn auch Kriegsspiele? Und das Lustige ist, die spielen tatsächlich auch Kriegsspiele und die meinen einfach, das ist so weit weg von der Realität, dass die da gar keinen Connecten haben. Die finden es auch spannend, wenn mal andere Geschichten erzählt werden, weil in Kriegen ist Tod eigentlich, also sollte vermieden werden. Das ist niemals Sinn und Zweck von Kriegen. Das ist eine furchtbare Begleiterscheinung, aber Krieg ist nicht darauf ausgelegt. Ne? Damit sollen Konflikte gelöst werden im besten Fall. Und die fanden es zum Beispiel spannend, wenn beispielsweise in Kriegsspielen so Geschichten erzählt werden, wie die Leute am Lagerfeuer rumsitzen, ne, und sich gegenseitig beispielsweise die Haare schneiden oder so. Aber was sie wirklich aufgeregt hat, das fand ich interessant, wenn ihr Trophies dafür bekommt, halt Mutant X auf 30 Arten zu töten oder eben Mensch Y auf 50 Arten irgendwie zu töten. Also gerade wenn es so Call of Duty so zelebriert, das ist für die ein Ticken zu krass, also ein Ticken zu unnötig, das gamifiziert es halt, ne, während wir eigentlich darüber reflektieren sollten. Das gibt mir so ganz unterschiedliche Vibes, ne? Und ich will dir nicht sagen, wie oft ich in COD Warzone gestorben bin, aber dann habe ich das schon zu eine sehr arcadige Beziehung.
Das würde, genau, in einem Videospiel, dann nimmt man das nicht mehr so ernst einfach. Das ist dann total, wie du sagst, einfach.
Ist ja auch angenehm und gleichzeitig super morbide.
Ja, total, ja, kann ich total nachvollziehen, ja. Ich wollte mal vielleicht mit eine andere kleinen Spielereihe hier einsteigen. Gerne. Vielleicht kennen einige von den Zuhörern diese Spielereihe oder diese Firma auch, und zwar From Software und die Souls-Spiele.
Das war so und, klar.
Da spielt ja Sterben eine kleine untergeordnete Rolle vielleicht. Und ich wollte
jetzt
mal.
Jetzt pokert er echt niedrig, ja.
Und ich wollte mal dich fragen: Hast du überhaupt Berührungspunkte mit der Souls-Reihe? Ich kann mich erinnern, dass du mal gesagt hast, dass du da nicht so richtig drin, glaube ich, warst. Oder du hast aber mal Spiele gespielt von der Reihe.
Das ist so, sag mir, was du spielst und ich sag dir, wer du bist. Und ich finde es total interessant, dass es bei Dark Souls, damit kriegst du schon ein krasses Profil zusammen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die spielen Cozy-Spiele und Dark Souls, aber für Dark Souls brauchst du ein bestimmtes Nervenkostüm. Da gibt's nicht großartig Spielraum. Ne? Und ich gehöre zu den Leuten, die gerne auch einen Easy-Modus in Dark Souls hätten, beziehungsweise ich hätte gerne Parameter, um mir bestimmte Dinge einfacher zu machen. Denn in Dark Souls, ich habe Teil 1 bis zum dritten Boss gespielt, in Bloodborne habe ich den ersten gelegt und in Elden Ring habe ich eigentlich schon aufgegeben. Was mich in Dark Souls frustriert, ist nicht unbedingt bei Bosskämpfen zu sterben, sondern der ganze Leerraum dazwischen, wenn ich gestorben bin, die gesamte Strecke wieder hinlaufen zu müssen. Das empfinde ich als Spielstreckung und als Bestrafung und ich würde gern so beispielsweise einen Parameter, den du einstellen kannst, dass ich dann direkt vorm Bosskampf spawne. Das gibt es in Elden Ring schon bereits, deswegen, sie haben es schon angeeasied, aber ich meine, sollte es einen Easy-Modus in diesen Spielen geben, weil es mittlerweile auch genügend Ruf hat, um das zu verkraften. Während ein Dark Souls-Experte wie Stefan Fuchs mir gesagt hat, ja, aber dieser Weg ist eine Lektion, die soll dir beibringen, dass du am besten nicht nochmal sterben solltest. Deswegen, ich finde es so merkwürdig, ne? Ich finde den Weg zum Kampf, zum Boss, finde ich dann als schlimmer als den Tod selbst. Was ich aber toll finde, dieses Spiel dreht das Spielprinzip mal um und es bringt dich dazu, mit deiner Erwartung zu brechen. Es ist vollkommen normal, dass du daran stirbst. Ich habe jetzt einen Podcast mit Jagdwurst Yannick, einem ganz bekannten Trophy Hunter hier auf YouTube aufgenommen. Und er meinte, wenn ihr die ersten Mal gegen den Boss stirbst, die ersten 10 sind zum Lernen, die ersten 10 sind gar nicht zum Gewinnen. Siehst du das genauso?
Es ist halt ein bisschen kontextabhängig, muss ich sagen, von den Bossen. Also am Anfang vor allem, wenn man zum ersten Mal spielt, dann stimmt das schon, ja. Also ich glaube, du musst halt wirklich, also es kommt drauf an, ich muss sagen, bei zum Beispiel Demon's Souls, ja, dem allerersten Souls-Titel, da stirbst du ja erstmal eigentlich sehr oft an nicht den Boss kämpfen, sondern an anderen Situationen. Das ist ja dieser erste Tutorial-Bereich, ich weiß nicht, ob du den mal gespielt hast oder gesehen hast, Das ist quasi ja diese erste Phase, da kannst du dich auch nicht aufleveln. Das finde ich ja so faszinierend auch einfach, dass das ein Spiel so gestaltet noch. Also wirklich, eigentlich ist der schwerste Moment der Anfang von Demon's Souls gewesen. Und alle, die noch nie ein Souls-Spiel damals gespielt haben, und es waren ja wirklich alle quasi, haben diesen Moment ja erlebt mit null Erfahrung, diesen schweren Part zu spielen. Und ich bin der Meinung, wenn du das geschafft hast, kämpfst du ja danach gegen diesen ersten Boss Phalanx. Und Phalanx ist gar nicht so schwer. Bei Phalanx, ich würde behaupten, stirbt man auch nicht oft. Also da würde ich sagen, also ist diese Beobachtung, die du stirbst erstmal prinzipiell 10 Mal oder noch öfter, um erstmal den Boss zu lernen, trifft da irgendwie, finde ich, nicht so zu. Also es kommt, finde ich, immer ein bisschen auch auf den Boss an und wie tief du auch schon in dem Spiel vielleicht drin bist und so. Klar gibt es Bosse, wo du auf jeden Fall mehr Versuche brauchst, aber es gab auch manchmal Bosskämpfe, die habe ich irgendwie nach 3-4 Versuchen geschafft, wo andere gesagt haben, boah, ich habe da 20 Versuche gebraucht. Und genau auch andersrum. Also, wo dann Leute gesagt haben, nee, ich habe den irgendwie schon beim 4. Mal gelegt. Irgendwie hatte ich Glück oder habe es irgendwie geschafft. Und ich so, nee, da habe ich 30 Versuche gebraucht. Also, ich finde, es variiert auch sehr, sehr häufig.
Aber es ist halt spannend, ne? Weil wir unterhalten uns bei diesen Spielen eigentlich immer nur nicht übers Spielen, sondern übers Sterben tatsächlich. Ja. Und ich finde es so interessant, dass Dark Souls-Spiele, die haben mit durch Tode lernen. Also Tode, also Sterben ist dort eine Lerneinheit und was du gerade beschrieben hast, jeder von uns lernt ja anders. Das ist halt eben der Punkt. Oder wir ziehen aus Toten unterschiedliche Erkenntnisse. Und das finde ich halt so spannend, dieser unsterbliche Krieger zu sein, das ist ja tatsächlich auch Teil der Handlung. Tod ist für uns eigentlich eine unendliche Ressource, weil wir unendliche Versuche haben. Das Einzige, worauf es wirklich ankommt, ist unsere Geduld und unser Wille. Mhm. Nämlich, wenn der gebrochen wird, dann ist das Spiel vorbei. Aber bis wir das nicht machen, also bis wir nicht aufgeben, ist dieses Spiel einfach nicht vorüber und es geht halt ewig weiter. Und das ist halt diese Möglichkeit, durch Tode zu lernen, das finde ich super spannend. Habe ich nicht aus Dark Souls mitgenommen, aber ich habe es aus Death Stranding mitgenommen, wo Tode auch eine ganz faszinierende Rolle spielen. Oder eben aus COD Warzone. Das war, glaube ich, so mein so Dark Souls-Feeling, ne? Durch Tode eben lernen. Ich wurde jedes Mal besser. Und das Interessante ist, man kann zwischen dem ersten und 500. Run unterscheiden. Beim 500. Run schlägt dir die Pumpe nicht mehr so krass, weil du dich mittlerweile dran gewöhnt hast. Und das ist interessant, ne? Wie man auch hier dein vierjähriges Ich zu Crash Bandicoot steht. Oder wie beispielsweise, du bist zwischen 20 und 30, wie du jetzt halt zum Thema Tod stehst, wenn man mal einen Dark Souls oder viele weitere dieser Spiele durchgespielt hat. Ich glaube, man steht Tod gegenüber dann viel gnädiger und versöhnlicher gegenüber.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde einfach auch also bei Dark Souls, klar, ne, das Sterben gehört dazu und es ist so ein bisschen auch, du lernst dadurch und ich kann das auch total nachvollziehen mit dieser Frustration, dass da Leute einfach keine Lust drauf haben oder das einfach zu viel ist, vor allem bei Bosskämpfen. Gleichzeitig hatte ich ein Gespräch letztens mit einem Kumpel, der auch nicht so gerne Souls-Spiele spielt. Er hat es versucht, er hat auch Dark Souls 3 irgendwie so durchgespielt, aber mit einem Guide und mit Videos und versucht da sich so durchzumogeln, weil er einfach auch nicht so die Lust hatte, immer da neue Versuche zu starten. Und lustigerweise hat er auch danach Celeste gespielt, wo man ja auch sehr häufig stirbt und auch da beim Sterben auch sehr oft lernt. Also du hast ja deine ganzen Fehlversuche und klar, der Unterschied ist auch bei Celeste, dass du ja dann gleich starten kannst. Es vergeht ja nicht mal, ich würde sagen, 3 Sekunden, du kannst schon direkt wieder den Bereich, wo du da rumspringen musst, kannst du gleich wieder anfangen. Und das ist natürlich motivierender, als wenn du jetzt bei den alten Souls-Spielen noch die ganzen Wege laufen musst, im schlimmsten Fall noch, wie bei Dark Souls 2, noch diverse Gegner auf dem Weg warten bis zum Boss und so weiter. Aber ich meinte auch zu ihm so, er meinte zu mir dann auch so, weil ich gesagt habe, ja, bei Celeste hatte ich persönlich das Gefühl, also ich fand Celeste super, ein fantastisches Spiel, aber mich haben doch schon manchmal die Stellen dann ein bisschen genervt, wo ich dann doch bei einem Bereich sehr oft probieren musste, hier die Sprungpassage zu schaffen oder da zu dodgen oder was auch immer. Und er hat mich dann so angeguckt und meinte, ja, das ist ja komisch, weil du spielst ja so gerne diese Souls-Spiele und da hast du ja gar kein Problem damit und bei Celeste hattest du das. Und das fand ich auch irgendwie faszinierend, weil ich dann zu ihm genau das Gleiche gesagt habe, nur andersrum. Ich so, ja, aber du hast ja ist ja bei Celeste allein 1000 Mal bestimmt gestorben. Da stirbt man ja viel häufiger eigentlich in so einer kurzen Zeit als in den Souls-Spielen, die ja deutlich länger gehen als ein Celeste. Und wir fanden das...
Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen beiden?
Was ist der Unterschied zwischen beiden?
Aber hast du rausfinden können, warum dann Celeste für dich frustrierender als Dark Souls ist?
Also es ist jetzt nicht, also Celeste war jetzt nicht so mega frustrierend für mich, aber irgendwie war es vielleicht doch tatsächlich dieses, okay, ich bin jetzt bei diesem einen Level, muss es ganze Zeit probieren, dann habe ich es irgendwie geschafft, diesen Abschnitt. Und dann kommt gleich schon der nächste Abschnitt, es war nicht immer so, aber häufig, wo dann schon gleich die nächste Aufgabe ist, wo ich erstmal gucken muss, okay, wie muss ich jetzt hier springen? Okay, ich muss jetzt erstmal wieder 10 Mal vielleicht sterben, um erstmal zu raffen, wie ich zu der ersten Plattform oder zu der zweiten Plattform komme. Und das passierte doch nicht, also ne, nicht falsch verstehen, ich fand es nicht so nervig, aber es passierte doch schon ein paar Mal, wo ich dachte, jetzt habe ich gerade keinen Bock irgendwie. Dann kam aber zum Glück irgendwann doch eine Passage, wo man dann nicht erstmal viel rumspringen musste, sondern dann hatte man eine Sequenz oder irgendwas Angenehmeres und so weiter. Aber ja, ich glaube, das war so dieses bisschen, ja, dass man manchmal nicht so Momente hatte zum kurz Luft holen. Also die gab es, aber
das ist
nicht so.
Das ist spannend, dass du das erwähnst, ne? Weil ich finde auch Celeste oder beispielsweise ein Hotline Miami, da sterbt ihr auch innerhalb von Sekunden, ihr merkt es gar nicht, weil ihr so schnell gestorben seid und so wieder schnell wieder drin seid, da ist es halt, genau. Ne, ist es für euch einfach nicht existent, das ist einfach ein ewiges Leben mit ein paar Schnitten mit drin und ein paar kleinere Wiederholungen. Bei Dark Souls habe ich das immer das Gefühl gehabt, es gibt so, das ist ein bisschen wie, und ich will das eigentlich spielen, ich will da für mich eigentlich für begeistern, weil ihr tatsächlich werdet ihr nicht ja nur mit diesem Kampf oder dieser ewigen Lerneinheit verköstigt, sondern ihr bekommt ja auch noch diese gesamte Atmosphäre und diese sterbende Welt, weil Tod ist ja auf so vielen Ebenen in Dark Souls, ne? Gerade weil diese Welt stirbt, ihr ein Zombie seid und ihr gegen noch so die letzten Toten, die da rumlaufen, also das ist ja überall in allem, hat das nur mit Tod zu tun. Weshalb ich manchmal, glaube ich, mehr so da, ich würde gerne manchmal weniger kämpfen in Dark Souls, mich mehr einfach nur mit dieser Welt beschäftigen, aber das ist ja alles eine Einheit, deswegen verstehe ich, warum man da keine Schraube dran drehen will. Aber ihr habt ja diese unterschiedlichen Phasen, das ist mal so Trance-Phasen sind, also alles, was ihr ja schon kennt, nehmt ihr nicht mehr wahr. Und das, ich glaube, das ist der Unterschied, ne? Man kann manchmal nachdenken, man kann das manchmal auf sich zukommen lassen, dann geht der Puls wieder hoch und dann gibt's halt diese Spiele wie Celeste und Hotline Miami, wo der Puls halt eben nicht anhält. Wofür ich aber tatsächlich dankbar bin, das ist Hotline Miami, wenn ihr mal mit so einem Level durch seid, dann ist das Spiel plötzlich wieder auf 20 km/h runter und dann geht ihr einkaufen und dann kommt ihr wieder, da gibt's für mich so Pausen, das vermisse ich in Celeste auch tatsächlich nicht, ne? Es gibt diese herausfordernden Spiele, die uns mit über Tode irgendwas, also mittels Tode irgendwas Cooles beibringen wollen und vielleicht über uns auch selber, dass wir viel krasser sind, als wir eigentlich denken. Die Frage ist nur, ob wir diese Unterrichtseinheiten wirklich wahrnehmen wollen, weil ich würde, glaube ich, also Celeste hat mir dann einfach keinen Spaß gemacht. Ich kann verstehen, dass Menschen daran Spaß haben, aber da ist es für mich das Frustrierende, immer wieder sterben ist viel krasser im Vordergrund als, oh krass, jetzt habe ich dieses Level geschafft. Das fühlt sich nicht befriedigend für mich an.
Ja, finde ich auch irgendwie. Also es war für mich trotzdem ein gutes Spiel und hatte auch andere Stärken, Qualitäten und auch dieses Gameplay, es hat alles wirklich gut funktioniert trotzdem. Also das Springen und so, das war so smooth wie in keinem anderen Plattformer fast, würde ich behaupten. Es war wirklich, es hat sich so flüssig gespielt. Aber ja, genau, das war so ein bisschen so mit dieser Levelstruktur hatte ich auch meine Probleme. Bei den Souls-Spielen muss ich sagen, finde ich halt auch, das ist halt auch diese große Stärke mit dem Sterben, dass wir auch nach einem Tod, egal an welcher Stelle, ob es bei einem Boss ist oder auf dem Weg irgendwo hin und ein Gegner besiegt uns oder eine Falle hat uns erwischt, dass wir wirklich Zeit bekommen vom Spiel, uns darüber Gedanken zu machen. Manche würden dann vielleicht kurz auf ihr Handy schauen, andere würden gar keine Gedanken sich machen, sondern einfach denken, okay, ich muss jetzt hier weiterkommen. Aber das ist halt wirklich diese... Ich kann es nicht anders beschreiben, ich will auch nicht immer so als FromSoft-Fanboy dastehen, aber es ist wirklich so einer der wenigen Spielereien oder als FromSoftware, so als Spielefirma, die es wirklich geschafft haben, dass wenn du dir wirklich Gedanken machst, so dich fragst, was habe ich jetzt wirklich gerade falsch gemacht? Ich war eigentlich gerade unkonzentriert wahrscheinlich, ich habe gerade nicht aufgepasst. Klar, es gibt auch Tode, die sind ein bisschen, würde ich sagen, unfairer, weil du einfach damit nicht rechnest vielleicht, aber das schult dich ja auch für die sogar darauffolgenden Teile. Also, ne, wenn du in Demon's Souls quasi das alles hinter dir hast, dann hast du schon wirklich eine gute ein gutes Fundament für die darauffolgenden Titel, weil du dann da schon viel anders herangehst. Und das ist so ein bisschen, man muss einen Titel wirklich da sich durchkämpfen, glaube ich, und so wirklich, ja, also wirklich leiden auch teilweise und aber auch gleichzeitig viel lernen. Aber wenn man das mit einem Teil wirklich voll und ganz schafft, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die anderen Titel auch herausfordernd sind, aber deutlich leichter dann als beim allerersten Mal. Also für mich war es so. Also ich rede da jetzt wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte mit Demon's Souls wirklich auch Spaß, aber es war auch wirklich eine Herausforderung. Aber es half mir dann auch in Dark Souls dann besser zu sein. In Dark Souls 2, auch wenn ich da unzählige Male natürlich sterbe. Aber es gibt schon einem so das Gefühl, okay, ich kenne auch jetzt schon viele Sachen. Ich weiß, wie ich jetzt simple Dinge wie, ich muss jetzt mein Schild öfter hochhalten, weil so überlebe ich mehr, als wenn ich es nicht mache. Und
das ist, andere Dinge. Also der Tod ist dein ständiger Begleiter. Am Anfang empfindest du ihn als Feind, dann ist er eigentlich so dein Freund, ne? Hello, my old friend. Und je besser du lernst, desto seltener wirst du ja auch sterben. Und du bist ja, glaube ich, dankbar dafür, weil der Tod etwas wieder über dich beigebracht hat, wie du schon sagtest, ne? Da es halt eben kein Multiplayer-Spiel ist die Ursache dafür, dass du gestorben bist, sie liegt bei dir, sie liegt bei irgendeinem Fehler. Und wenn du da genau zuhörst, und ich denke mal, Dark Souls ist so das Spiel, was als Kids der nächsten Generation noch weniger kapieren werden, wenn sie halt an 4 Handys gleichzeitig sind. Man muss sich wirklich mit Gaming beschäftigen. Ne? Mhm. Ich glaube, da wird Hardcore von Casual getrennt. Und ich das ist für mich noch so ein weiteres Forschungsthema, dass es gewissermaßen so Götter innerhalb der im Videospiel-Kosmos gibt, wie GTA und Dark Souls. Und da gibt es immer die Jünger, die gewissermaßen die Philosophien dieser Spiele halt ausleben. Und das finde ich super spannend. Und vielleicht möchte ich irgendwie ein Jünger von Dark Souls werden und prüfe da gerade, woran es da eigentlich scheitert. Also mein Fehler ist schon anscheinend weit vorher, warum ich irgendwie wenig Spaß an dieser Frustration habe, warum ich nicht die Geduld für 500 Versuche habe und ich lieber 30 bis 60 Versuche haben möchte. Mhm. Aber das finde ich eben spannend an Dark Souls, den Tod als Freund wahrzunehmen und nicht eben als Feind. Wir haben jetzt über den eigenen Tod auf lustige Weise in Crash Bandicoot mit lustigen Animationen, mit schlimmen Toden, wie beispielsweise in Tomb Raider. Ich finde Tode auch in Horrorspielen immer schlimm, weshalb ich sie aber eigentlich absichtlich auslöse in The Evil Within beispielsweise, damit ich sie mal gesehen habe und damit ich nicht die Angst vor der Angst vom Tod habe, sondern einfach weiß, was passieren wird. Das ist so mein bester Tipp. Wenn ihr Horrorspiele, wenn ihr euch zu viel Schiss vorm Sterben habt, dann stirbt einfach mal und seht einfach, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ne, das ist mehr so eine Meta-Angst in dem Fall. Mhm. Was ich noch spannend finde, Leute verschonen, Leute töten, Kreaturen, der Tod ist unser Freund. Was ich noch spannend finde in Videospielen ist, wenn wir uns im Tod selber aufhalten, also eben im Jenseits. Und da glaube ich, da bin ich auch in deiner Erfahrung gespannt, wo du dich da schon überall rumgetrieben hast. Aber was für mich so denkwürdig, glaube ich, war, als das erste Mal mich in einer interessanten Jenseits aufgehalten hat, war Limbo aus den 2010ern, wo wir als Kind quasi in einer Vorhölle sind, wo auch nur Kinder sind. Und da das so nur in Schwarz-Weiß-Farben funktioniert und das so ein Sidescroller ist, das hat mich schon beeindruckt, das hat mir zu denken übrig gegeben. Und das ist so, ich habe gespürt, dass ich nicht mehr am Leben bin, sondern dass ich mich wirklich jenseits dieser Grenze aufhalte. Sehr, sehr markantes, sehr, sehr interessantes Spiel. Das euch auch so ein bisschen ganz viele Filme und Spiele schulden uns anscheinend am Ende ein Happy End und ich finde, das tut es halt eben nicht, ne? Weil im Jenseits werden halt eben andere Geschichten erzählt oder Geschichten müssen erst gefunden werden. Was war so dein denkwürdigstes Videospiel Jenseits?
Also jetzt, wo du Limbo erstmal erwähnst, ich habe Limbo gespielt, aber es ist schon unglaublich lange her. Ich kann mich gar nicht mehr auch an das Ende gerade erinnern. Ich weiß nur noch der Einstieg auch und da gab es ja auch sehr prägnante Tode, muss ich sagen, in dieser Welt. Also auch mit den Bärenfallen oder wenn dich da diese Spinne am Anfang angreift, fand ich das hatte auch eine ganz besondere Stimmung durch diesen Tod erzeugt, glaube ich. Und auch diese triste Welt und das Schwarz-Weiß, wie du es schon gesagt hast. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also mir ist einfach spontan gerade so eine Spiele eingefallen wie wie ein God of War zum Beispiel, wo du ja auch, also ich rede vor allem von den PlayStation 2 bzw. PlayStation 3 Titeln God of War, also bevor es dieses Reboot oder wie sagt man, also so diesen
Reboot,
diesen Change quasi gab, wo man ja jedes Mal, ich glaube jedes Mal auch gestorben ist und in der Unterwelt gelandet ist, oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Richtig, ja? Teil 2 sterben wir, weil Zeus uns gekillt hat und dann laufen wir halt einmal durch den Hades, um wieder zurückzukommen an diesen Punkt und es ihm heimzuzahlen. Aber ja, dieser Halbgott ist schon ein paar, also er hatte schon öfter mal Begegnungen, ja, und mit dem Tod, sowohl mit dem Zustand als auch mit dem Gott.
Genau, ja. Und ich glaube, das war wirklich fast in jedem Teil stirbt einmal Kratos und er landet in der Unterwelt. Also im ersten Teil wird er auch kurz vor Schluss umgebracht, glaube ich, und dann ist er wieder in der Unterwelt, ne? Also das fand ich immer sehr, das war für mich auch eine der ersten krassen Erfahrungen, wo ich gesehen habe, okay, das ist ein Videospielcharakter, der trotz dem Tod so sehr, dass er sogar es schafft, aus der Unterwelt wieder rauszukommen. Und ja, klar, auch designmäßig kann ich mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber bei God of War, aber auch bei so einem Spiel wie Dantes Inferno, da fällst du dich ja auch die ganze Zeit in diesem Fegefeuer, in diesen sieben Kreisen der Todsünden auch, wo das dann nochmal so schön, finde ich, designmäßig dargestellt wird. Das war schon, also das war schon eine einprägsame Welt, sage ich mal, und interessant auch, wie das dann mit der Mythologie verknüpft wird, auch jetzt im Falle von God of War.
Es hat für mich immer so was Mythologisches, ne, weil es gibt einfach keine Videoaufnahmen aus dem Jenseits. Das ist ja wirklich was super Abstraktes. Und da sind wir im Jahre 2025 auch nicht klüger als die Menschen, die kurz nach Christus oder kurz vor Christus geboren worden sind. Also das ist ewig immer noch ein Mysterium, das uns beschäftigt, genauso wie, was befindet sich eigentlich am Rand des Universums. Mhm. Das sind so Dinge, ich glaube, das ist zu viel für unsere Festplatten. Und deswegen finde ich es spannend, wie das halt eben auf künstlerische Weise gelöst wird. Ist es ein ewiger schwarzer Bildschirm, kommt überhaupt noch was oder sind wir dann in einer Jenseitswelt? Das finde ich zum Beispiel auch interessant, wenn ihr euch Cat Lady anguckt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, ein Indie-Spiel, in dem wir tatsächlich sterben und vom Tod aus die Fähigkeit erhalten, jetzt immer wieder zu sterben und halt Menschen zu retten. Und wenn wir sterben sehr häufig in diesen Spielen, aber wenn wir das dann tun, sind wir dann nicht sofort wieder im realen Leben, sondern wir durchlaufen dann wieder erstmal eine Episode, wo wir uns im Jenseits aufhalten, und das ist nur meistens so ein Sumpfgebiet und wir müssen dann komische Aufgaben lösen, und das ist schon super creepy, so zwischen dem Realen und dieser Jenseitswelt zu laufen, und das fühlt sich für mich immer so an, als würde ich einschlafen und würde mich dann durch das Surreale kämpfen, und dann wache ich wieder auf und dann merke ich auch, okay, jetzt bin ich wieder in der realen Welt, alles ist wieder cool. Aber immer mit dem Hintergrund, ne, ich weiß, dass ich irgendwann mal wieder dort sein werde, und ich weiß nie, was mich da begegnet, weil das ja irgendwie keine Logik hat. Also das Wunderland von Alice, ne, hat auch ganz viele Bezüge. Ich finde, da gibt's ganz schön, also wir stellen uns ein Wunderland irgendwie gewissermaßen interessanterweise genauso wie das Jenseits vor, außer dass das Jenseits ein bisschen düster ist und dass da immer Halloween ist, aber ich habe Respekt vor diesem Ort, wenn ich dann eben dort bin. Mhm. Gleichzeitig siehe Silent Hill 2, wenn ich eigentlich die gesamte Zeit nicht merke, dass ich mich vielleicht im Jenseits in der Hölle aufhalte oder auch nicht. Ja.
Oh, Silent Hill 2 müssen wir ja auch unbedingt eigentlich reden, ne?
Da bist du wahrscheinlich im deutschen Raum niemals an einer besseren Adresse als bei mir.
Das dachte ich mir auch schon. Du hast ja auch eine lange Videoserie, ne, mit Silent Hill 2, genau.
Ja, die ich kürzlich sogar abgeschlossen habe. Leute, Folge 10 ist jetzt auf Steady. Kanalmitgliedschaft könnt ihr die vorherigen hören, aber ich empfehle euch Steady definitiv, dann habt ihr das Gesamte. Und ich mache jetzt mit Silent Hill 3 tatsächlich weiter. Ah, aber ja, das ist so, Silent Hill 2, seid ihr mal, was sich so in einem Bewusstsein abspielt, ne, und was in der Psyche ist. Und das ist für mich nochmal so eine ganz eigene Hölle. Ich habe ganz viele Höllen gesehen, aber Silent Hill 2 ist schon, ja, der Trip ist es wert.
Was würdest du sagen, macht für dich da auch noch so der Tod aus? Also es ist ja auch, wie wir gerade beredet haben kurz, ja, dieses, dass es halt wie eine Hölle sein kann, je nachdem, ne? Und eine ganz eigene Hölle vielleicht auch. Aber ist es da auch bei dir dieses zum Beispiel Narrative, wie der Tod da einfach erzählt und gezeigt wird, wie halt nicht in vielen Spielen, wie ich finde, auch? Oder hast du da noch irgendwie andere Bezüge zum Tod in Silent Hill 2? Oder gibt es andere Beobachtungen, wie der Tod da irgendwie dargestellt wird oder spielerisch gezeigt wird?
Das ist nämlich interessant, wenn ihr euch jetzt so, sagen wir mal, ich habe immer versucht rauszuhören, was so mein Lieblingsgenre ist, und ich würde es tatsächlich Western nennen, und damit meine ich nicht Western, was ihr meint mit Cowboys und so, aber ich finde, Western ist so eine interessante Version einer Welt, die noch nicht zivilisiert ist, also die noch nicht erobert worden ist, und ihr habt beispielsweise im Postapokalypsen, habt ihr so einen Post-Western, während der normale Western, den wir aus Amerika kennen, wo tatsächlich das neue Land noch nicht zivilisiert worden ist, ist in Postapokalypsen wiederum, das Land muss erst wieder zivilisiert werden, weil es eben weggenommen worden ist, ne? Durch ein Virus, durch eine Gewalt, durch eine Atombombe oder so. Und deswegen finde ich auch, dieses Storytelling in toten Welten funktioniert nochmal ganz anders, weil wenn wir durch eine normale Welt laufen, kommt uns das komplett normal vor. Wenn wir beispielsweise durch eine Postapokalypse laufen, lauft ihr eigentlich durch einen Raum der Geschichte. Ihr habt überall Geschichte, ne? Weil ihr überall Leichen findet, zerstörte Gebäude. Und deswegen finde ich Fallout so viel interessanter als beispielsweise in Skyrim, wo ihr durch einen Wald lauft. Aber bei Fallout merkt ihr, ihr lauft durch Geschichte. Also überall jeder Schritt. Bei Silent Hill 2, das würde ich auch als eine gewissermaßen postapokalyptische Welt sehen, sowohl im normalen Sinne als auch im übertragenen Sinne. Mhm. Ich finde es interessant, dass du in Silent Hill 2 nicht sagen kannst, ob du lebst oder tot bist. Du kannst nicht sagen, wo du bist. Du kannst nicht sagen, was du genau machst. Du hast immer das Gefühl, dass du einer etwas größeren Wahrheit hinterherläufst, aber du kannst nur 10% davon irgendwie erfassen. Aber irgendwie hast du auch das Gefühl, alles ist eigentlich schon längst vergangen. Also du hast nur noch mit Ruinen, nur noch mit Notizen zu tun. Ne? Du bist so in einer im ewigen Abspann.
Ja.
Ne? Du bist im ewigen Abspann, und eigentlich ist es schon so spät, dass keine Buchstaben mehr zu sehen sind. Ne? Also das ist, oh, Silent Hill 2 gibt dir so das Gefühl, es ist so das Ende von allem.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt einfach auch so faszinierend, weil der Tod da auch wirklich, also in jeder Art, finde ich, irgendwie in Erscheinung tritt. Also egal, ob es auch, du triffst einen Charakter und du weißt sofort, es geht hier um Tod, es geht hier um Sterben. Was der Charakter hier erzählt oder sagt, ist, Tod hat immer einen Bezug. Es ist wirklich immer dieses Thema, was Silent Hill auch so krass prägt irgendwie. Also Silent Hill 2 vor allem jetzt. Und das finde ich auch so spannend. Also auch, klar, ne, wenn du dir die Welt anguckst auch das Spielerische, und du triffst die Monster und sie erzählen dir natürlich auch die Geschichten und geben dir Interpretationen zu der Geschichte von Silent Hill 2, zu den Figuren, aber ich habe das Gefühl, dass der Tod hat auch immer eine Rolle, und das finde ich auch so krass, wie in Silent Hill 2, glaube ich, also das auch so ein wichtiger Bestandteil ist, wenn nicht sogar der Bestandteil vielleicht, oder so ein, ja,
das ist so spannend, weil ne, das Spiel wird jetzt halt über 24 Jahren analysiert, ist ja 2001 erschienen, und ich finde es interessant, dass das Remake so gut wie gar nichts ergänzt, einfach nur ein bisschen Gameplay modernisiert. Ihr habt aber nicht denselben Vibe, wenn ihr das Remake spielt. Und wenn ihr das Original sowieso nicht kennt, dann überlegt es euch, ob ihr das noch nachholen wollt, dann werdet ihr diesen Verlust nicht merken. Aber als Originalspieler merke ich, das Remake hat das einfach, diesen Charme des Originals halt einfach nicht mitgenommen, weil der auch einfach nicht so gut in der Moderne übertragbar ist für heutige User.
Ja, also kontroverser Hot Take von mir hier. Also ich würde sogar sagen, dass im Remake der Tod an Bedeutung verliert, weil man halt da so viel
guter kämpft Punkt.
Und so viel damit beschäftigt ist, eigentlich nur Monster umzubringen. Also das war mein Gefühl. Dass ich teilweise auch sogar so ein bisschen die Geschichte vergesse und die anderen wichtigen Motive und die Themen zum Tod, die da auch eine Rolle spielen, aber auch die anderen Themen, das Psychologische und so weiter. Ich finde, da sieht man an dem Spiel auch ein bisschen, wie, wenn man sich so fokussiert aufs Töten der Gegner, wie dann alles so ein bisschen auch an Bedeutung verliert. Und könnt mich gerne jetzt dafür haten in den Kommentaren, oder?
Nee, aber das sollen die Leute auch ruhig tun. Ach, also das ist das Gleiche, wie ich meinte, mit den mit den Göttern Dark Souls, GTA und Silent Hill. Silent Hill hat genauso eine Gilde, hat genauso seine Jünger. Und dagegen ist das Schöne ist, du könntest zum Original mir egal sagen, was du willst, das wird für mich nicht weniger gut werden. Ne? Ja. Und das beim Remake habe ich so ein bisschen das Gefühl, während Teil 1 so eine Lesung ist, ne, so eine Therapiesitzung, ist das Remake echt so eine Diskothek gewissermaßen durch Stress und so. Deswegen, da unterscheide ich noch manchmal zwischen Survival Horror und Survival Terror. Denn tatsächlich würde ich sagen, Resident Evil ist gar nicht die eine Horrorreihe, die von allen überlebt hat, denn die ist einfach gestorben und als Terror wiedererstanden. Also ihr habt ganz selten Horror in Resident Evil, wenn wir mal ehrlich sind. Und 7 fanden Leute ganz unheimlich. Und dann haben sie in 8, in Village, haben sie dann den Horror richtig krass runtergefahren. Während Silent Hill tatsächlich noch eine originale Horrorreihe ist, man merkt, ne, die gehen jetzt auch diesen Zug zum Survival-Terror, während du gleichzeitig aber noch diese krasse Bedeutung und Symbolik in dem Remake hast, die du natürlich, wie du schon richtig sagst, so ein bisschen verpassen kannst, weil es einfach ewig, ne, laut ist, hin und her und so, und denkst dir so, hä, worum geht's ja eigentlich und so. Was ich aber spannend finde, ist, du hast diese ganz markante Szene in Silent Hill 2, dass dieser James Sunderland im Original und wie im Remake, er steht vor diesem Spiegel und schaut in diesen Spiegel und schaut in sein Gesicht. Und je öfter ihr Silent Hill spielt, desto öfter versteht ihr, was da genau in dem Moment passiert, weil es ist nicht nur, dass ein Mensch in einen Spiegel guckt, sondern es ist eine Reflexion von etwas in etwas. Ne, da starren sich zwei Universen gleichzeitig an. Und wir wissen, egal wie oft ihr Silent
Hill. Immer noch, also muss man einfach sagen, egal, fantastischer Shot, für mich immer noch einer der besten Shots in Videospielen.
Der Shot, wenn ich Silent Hill 2 sage, habt ihr genau das vor euren Augen. Ne, genauso wie, ja, in Frostpunk geht's um Kinderarbeit. Nee, aber wie du schon richtig sagst, ne, Tod, weil wir werden ja permanent mit unserer Vergangenheit konfrontiert und der Tod starrt uns aus allen Gesichtern an und sieht immer anders aus.
Ja.
Ne? Das ist super krass, ne? Und deswegen sind wir eigentlich immer nur dankbar. Ich bin immer dankbar, wenn ich Silent Hill durch habe, weil dann habe ich quasi auch diese Therapiesitzung hinter mir und je nach Ende durfte ich dann die Hölle auch wieder verlassen.
Ja, total. Kann ich total nachvollziehen, ja. Was mir jetzt noch dazu einfällt, Silent Hill ist ja auch ein Spiel, das Therapiesitzung hast du ja gerade gesagt, also es nimmt einen sehr mit und die verschiedenen Themen, die da auch auftauchen und Tod ist ja wirklich da immer auch sehr verbreitet als Thema. Was bei einem Spiel, wo ich finde, dass auch Tod sehr ernst nimmt und auch als ständiges Leitmotiv im Spiel, aber auch als so Aufgabe ein bisschen und auch einem so richtig vorgehalten wird, dass das hier das wichtige Mittel ist, aber nicht so plump, also nicht so wie jetzt hier, du musst jetzt die Zombies töten und deswegen kommst du weiter, sondern halt anders macht, gefühlvoller. Und auch eines der frühen ersten Spiele, die mir das so richtig gezeigt haben und ich finde immer noch sehr gut beherrscht und bis heute noch finde ich auch den Tod meisterhaft uns vor Augen führt und dass Tod eine Bedeutung hat, ist für mich Shadow of the Colossus. Und nur kurze Frage, hast du Shadow of the Colossus gespielt? Oder
wieder, ne, der Fall von, ich hab's nicht gespielt, aber ich weiß anscheinend alles Halbrelevante darüber, aber gehöre nicht zu den Glücklichen, die es gespielt haben.
Ich frage nur immer vorsichtshalber, weil ich will ja vielleicht nicht was spoilern oder so, deswegen
Ihr wisst, wenn wir dieses Aspektuntersuchung machen, ihr wisst, dass wir spoilern. Wir versuchen es zu umfahren, wir können nur manchmal krass nicht ausweichen. Das ist so eine der Sachen, die man über Shadow of the Colossus Also, man hat meistens schon über dieses Element gehört, bevor man den Namen auswendig gelernt hat. Deswegen, wir sind nicht die Guten in Shadow of the Colossus.
Es fängt halt, finde ich, auch schon so relativ klischeehaft an, weil man ja da seine, ja, vielleicht ist es die Geliebte, ich glaube, das wird gar nicht im Spiel genau gesagt, oder ob es könnte auch vielleicht sogar eine Verwandte sein, aber vermutlich ist es die Geliebte, die man ja da bringt, die ja tot ist und man sie ja gerne wiederbeleben will, indem man in dieses verbotene Land reist, wo es eine Möglichkeit gibt, sie wiederzubeleben. Und da herrscht ja diese böse Entität Dormin. Die sieht man auch erstmal nicht. Man hört sie nur in diesem Tempel reden, von oben herunter und sagt quasi, ja, hier sind die 16 Kolosse und die musst du alle besiegen und dann wird deine Geliebte wieder da sein und lebt dann wieder. Und es klingt erstmal sehr, sehr plump vielleicht für den einen oder anderen. Das ist relativ eine ein durchschnittlicher Einstieg, so, okay, ich muss einfach Kolosse besiegen und dann rette ich meine Geliebte vor dem Tod. Aber Shadow of the Colossus macht das halt ein bisschen dann anders, denn diese Welt ist ja total abgekapselt. Das finde ich auch total faszinierend. Es ist sehr, sehr desolat, es ist sehr isoliert alles. Es gibt da kaum Lebewesen in dieser Welt. Es gibt da einige Tiere zwar, so Eidechsen und Vögel. Ich glaube auch so eine Schildkrötenwesen im Wasser, die man aber auch kaum sieht. Aber sonst ist halt niemand in dieser Welt. Und das finde ich auch total faszinierend an Shadow of the Colossus, dass es so eine große Welt ist und eigentlich mit kaum was gefüllt ist.
Es ist also schon fast selbst tote Welt.
Es ist, ne? Genau, ja genau. Es spiegelt schon so ein bisschen den Tod eigentlich auch wieder. Und auch mir fallen auch nicht so viele Videospiele ein, wo du so eine riesige Welt hast, wo aber fast nichts ist und du hältst dich die ganze Zeit
Nier Automata.
Nier Automata habe ich nicht gespielt, ja.
Aber auch gleiches Punkt. Ne? Also es ist interessant, ob du Welten hast, die einfach für natürlich einfach leer sind oder ob die halt eben tot sind. Deswegen finde ich das Interessante zum Beispiel, Breath of the Wild ist eine Apokalypse, die ich gar nicht spüre. Gleichzeitig, ne, Horizon Zero Dawn ist eine Apokalypse, auch wenn ich es eigentlich gar nicht spüre. Das kommt immer von der Person ab, die Bescheid weiß, dass hier mal was gewesen ist. Ne?
Ja, ja, absolut, ja. Oder auch in Dark Souls ist ja eigentlich auch alles Tod und Verdammnis und Verderben. Und teilweise kommst du in Welten, wo wirklich auch etwas, du hast das Gefühl von einer Hölle wirklich. Und trotzdem gibt's da aber, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lebewesen beziehungsweise Kreaturen, die da ganze Zeit da sind. Und es fühlt sich trotzdem nicht so immer isoliert an. Auch gibt's auch Stellen, aber ja, Shadow of the Colossus ist ja komplett das ganze Spiel so im Prinzip. Und dann trifft man ja irgendwann auch auf diesen ersten Koloss und besiegt ihn. Und viele haben da ja diesen Moment gehabt von ein bisschen Mitleid und dass jetzt plötzlich dieser Riese fällt und man sich so wirklich in diesem Moment gefragt hat, so was war das jetzt wirklich richtig, aber ich muss es ja machen. Und vielleicht noch bei den ersten Kolossen nimmt man das so in Kauf und denkt sich so, ja okay, das ist jetzt einfach so. Aber irgendwann bin ich der Meinung, hat man, also wenn man sich wirklich mit dem Spiel so ein bisschen identifiziert und auch Gefallen daran findet, hat man irgendwann diesen Moment von, bei mir war es, glaube ich, der, also auch der erste Koloss schon, aber vor allem auch der fünfte, das ist so ein riesiger Vogel, den man erstmal irgendwie, der so rumfliegt und du musst den irgendwie runterlocken mit deinen Pfeil und Bogen und irgendwann kommt der runter und muss dann auf ihn raufspringen, eine ganz epische Szene auch mit epischer Musik wird das inszeniert und dann fängst du ihn an halt mit deinem Schwert abzustechen in den Flügeln und dann auch hinten an seinem Schweif. Und dann kommt der Moment des Sterbens. Und bei Shadow of the Colossus ist diese Sterbesequenz ja auch sehr ikonisch, mit der immer gleichen Musik und der Koloss fällt. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass ich hier, was ich hier gerade mache, ist das überhaupt richtig, habe ich mich gefragt. Ist das wirklich der Sinn der Sache? Ich vertraue ja auch irgendeiner bösen Entität. Also ich habe da auch, ne, wie wir es schon vorher auch hatten, man hinterfragt sich, man hat das Gefühl, irgendwie ist das jetzt richtig oder falsch. Man hat nicht so diese Wahl wirklich in dem Spiel, wie in vielleicht anderen Rollenspielen zum Beispiel, so wie wir es bei Undertale hatten oder anderen Games. Aber es schafft es trotzdem, dir, dass du diese Fragen plötzlich stellst. Und das geht dann immer so weiter. Und irgendwann hast du auch nicht mehr dieses Gefühl von, ja, ich habe jetzt diesen Endgegner geschafft, so ein bisschen, weiß ich nicht, wie auch in Mario oder so, ne? Wir wollen diesen Endgegner jetzt besiegen und wir haben es geschafft, wir wollen Peach retten. Und Shadow of the Colossus ist eine traurige Version, eine ernste Version, eine realistische Version davon. Es zeigt eigentlich nur im Prinzip, dass du hier gerade die einzigen Lebewesen in dieser Welt, könnte man sagen, gerade tötest für deine eigenen Zwecke, wo du nicht mal genau weißt, ob am Ende das gut endet für dich, ob das wirklich dann, ob du dann wirklich es schaffst, deine Geliebte da zurückzuholen oder nicht. Und das finde ich total spannend und faszinierend auch, wie das Shadow of the Colossus geschafft hat. Ich habe mal auch ein Video darüber gemacht und habe ein Interview gelesen von dem Entwickler Fumito Ueda. Und dieser hat auch, dem wurde auch mal die Frage gestellt, wie er auf diese Idee überhaupt gekommen ist, mit dieser ikonischen Szene, wie dieser Koloss fällt und dann diese traurige Musik immer eingespielt wird. Und er meinte halt einfach auch, dass er immer ständig in Videospielen diese Momente gesehen habe, wenn man einen Gegner besiegt, dann kommt meistens eine fröhliche Musik, man hat es geschafft, das Spiel will dir ein Erfolgserlebnis quasi geben und das verdeutlichen und du hast eigentlich ein positives Gefühl meistens gehabt zu der damaligen Zeit, sag ich mal, bevor Shadow of the Colossus erschienen ist. Und er wollte halt das anders irgendwie darstellen und hat dann tatsächlich seinen Kollegen dann diese Szene gezeigt und hat dann diese Musik eingespielt und die waren plötzlich alle total verwundert und meinten so, hä, warum ist das denn jetzt so? Also die waren total perplex, die konnten gar nicht gerade fassen, warum das jetzt so anders auf einmal wirkt und so traurig ist. Und ich glaube, Shadow of the Colossus war auch so eines der ersten Spiele, die auch so ein bisschen den Tod, also nicht mehr so feiern, sondern halt auch traurig und traurig gestalten, aber auch, ja, dir halt auch so ein bisschen das so vor dem Spiegel, den Spiegel vor dir hält und sagt, so, deine Taten, die haben in gewisser Weise Konsequenzen, aber bringt dir das überhaupt was du gerade machst? Und das fand ich halt, ja, total faszinierend und mitreißend, ja.
Nee, das ist, finde ich, das fällt für mich so in die gleiche Kategorie wie beispielsweise Spec Ops The Line, weil beispielsweise Undertale können wir uns ja entscheiden und es gibt ja mehrere Spielmöglichkeiten. Diese Spiele wiederum haben keine anderen Spielmöglichkeiten, sondern wir spielen halt gerade die Person, die Gewalt einsetzt und eigentlich nicht zu den Guten gehört. Und da ist halt immer die Frage, ist Gewalt notwendig? Und das finde ich spannend, dass diese Spiele das eben thematisieren und gleichzeitig wir nur mit der Gewalt eben aufhören können, indem wir das nicht mehr spielen. Und bei Spec Ops The Line, diesem sehr kriegskritischen Shooter, das so ein bisschen Herz der Finsternis aufgreift, aber in Saudi-Arabien mit Wüstenstürmen, ist dieser gesamte Trip, man ist mit einem Motiv reingegangen und wenn man rauskommt, denkt man so, das war wirklich komplett sinnlos. Und das finde ich jetzt auch ein mutiges Statement, ne? Das, weil ich glaube, Tod wird in Videospielen ist nicht unterschiedlich, sondern er wird entweder umfänglich dargestellt oder es werden bestimmte Seiten rausgelassen. Und das finde ich tatsächlich wie interessant, dass es dann auch eben gezeigt wird, dass es einen Unterschied macht, ob ein Wesen lebt oder eben nicht lebt, weil es eben Konsequenzen hat. Vielleicht bedeutet die Person halt irgendwem was. Und deswegen ein anderes Spiel, das natürlich zeigt, ist Last of Us Part 2, wo wir halt beide Perspektiven verstehen können, aber so oder so, keiner löst hier irgendwas durch Gewalt. Es wird einfach nur schlimmer. Und es haben viele Leute Last of Us Part 2 als furchtbar empfunden am Ende, dass halt eben diese Rache nicht stattfindet. Ich mir aber auch denke, es hätte doch jetzt keinen Unterschied gemacht. Also selbst wenn dieser eine Tod noch mit auf die Gleichung draufgekommen wäre, es hätte keinen Unterschied gemacht. Es ist so oder so sinnlos. Wir sollten nach anderen Lösungen suchen. Und deswegen finde ich die Momente, in denen man das vermeiden konnte und vielleicht klüger umgegangen ist, finde ich dann bemerkenswerter als dann, wenn ich es dann tue und mich dann irgendwie künstlich gut dabei fühle, weil es halt einfach, ne, je älter man wird, desto mehr merkt man auch, das ist einfach konstruiert und es ist halt auch einfach, glaube ich, auch einfach manchmal stumpf, weil dann einfach gewisse Seiten ausgeblendet worden sind, die aber eigentlich vorhanden sind. Deswegen, ich kann ein Spec Ops The Line spielen, ich kann ein COD Warzone spielen, weil es sowas ein arcadiger Multiplayer ist. Mhm. Was ich nicht tun kann, ist so ein The Singleplayer von Activision zu spielen, weil die mir in diesen Spielen immer erzählen wollen, dass ich der Gute bin, was totaler Schwachsinn ist. Also diese Geschichte, es gibt manche Dinge, da kann man den Tod nicht vermeiden. Ich glaube, da ist es vielleicht das allerletzte Mittel, was eben notwendig ist, um halt sein eigenes Leben zu verteidigen. Aber ich finde es gut, dass es Spiele gibt, die ja halt darstellen, es ist nicht das klügste Mittel, es ist vielleicht das letzte Mittel. Und wenn es andere Mittel gibt, solltet ihr dankbar dafür sein, denn die breiten eine Welt, in die ihr auch morgen noch leben wollt.
Kannst du mich noch mal abholen? Weil Spec Ops The Line habe ich nie gespielt.
Sei dir hiermit wärmstens empfohlen, während ich dann Shadow of the Colossus nachhole und Dark Souls dann auch endlich zu Ende bringe, sei dir Spec Ops The Line definitiv empfohlen, weil du als als eine Mannschaft, es ist halt die Herz der Finsternis-Geschichte, ne, dass es ein Kriegsgebiet gibt und es wird eine Truppe reingeschickt, die soll nämlich einen General töten, der eigentlich noch zum eigenen Armee gehört hat, aber mittlerweile wahnsinnig geworden ist und dann da eben irgendwas macht und total Amok läuft und ihr sollt halt rein, um diesen Konflikt zu beenden. Mhm. Und das Problem ist aber, sobald ihr dazukommt, löst ihr nur noch mehr Chaos, nur noch mehr Gewalt aus. Das heißt, ihr könnt diese Gewaltspirale gar nicht anhalten, bis du halt eben am Ende eigentlich genau zu dem wirst, was du eigentlich aufhalten wolltest. Und das ist halt eine super interessante, super interessanter Spiegel.
Ist das Spiel sehr, also ist da der Fokus auch ein bisschen mehr auch auf die Story und die Charaktere oder ist da das Spielerische sehr im Vordergrund? Weil ich habe mir jetzt darunter nur so einen Ego-Shooter oder so vorgestellt oder irgendwie sowas. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, muss ich zugeben.
Ist ein typischer Third-Person-Shooter. Der sieht aus wie Kane & Lynch, könnte man sagen. Es macht, aber es ist im Gegensatz zu Kane & Lynch, wo du wirklich so, ohne darüber nachzudenken, permanent den Abzug betätigst, ist es in Spec Ops The Line so interessant, dass du permanent zögerst. Mhm. Du denkst dir, und es gibt diese eine Szene, und ich will nicht über alle Szenen sprechen, das sollt ihr alle selber erleben, es gibt sehr krasse Szenen, aber ich mag euch mal so, und das meine ich ja zum Beispiel, interessante Geschichten werden nicht immer nur über große Zeilen erzählt, sondern auch über die kleinen Zeilen. Und es gibt diesen einen, das ist super interessant gemacht, ihr seid so in der Dunkelheit und seht dann plötzlich so Schatten und instinktiv schießt er darauf, aber es waren halt eure eigenen Leute. Und es gibt noch eine schlimmere Szene, du bist so in der Dunkelheit und plötzlich siehst du so, ihr kämpft auch tatsächlich gerade gegen Leute, die das Feuer angefangen haben, also moralisch gesehen seid ihr im Recht, euch selbst zu verteidigen. Und ihr seht aber einen Schatten und ich erschieße diesen Schatten und es handelte sich um eine Mutter mit Kind, was du natürlich aber in der Dunkelheit nicht sehen konntest.
Boah.
Und es macht dir immer weniger, es macht dir keine Freude mehr, den Abzugsfinger zu betätigen. Du entscheidest immer, ist das gerade wirklich notwendig?
Ja, das finde ich aber auch schön, dass mal dieses Thema so beleuchtet wird und mal auch, also ja, genau, das so gezeigt wird einfach und diese Konsequenzen und genau. Also ich habe mir echt unter dem Titel erstmal so, ich habe mir halt nichts dazu angeguckt oder so, ich habe wirklich gar keine Ahnung, erstmal gedacht, okay, das ist vielleicht einfach nur so ein normaler Ego-Shooter-Armee, hier Kampfsoldat-Spiel oder irgendwie sowas. Aber ja, finde ich, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Klingt ziemlich cool.
Sei dir wärmstens voll. Ist halt die Frage, nee, wie wollen wir dem Tod in Videospielen begegnen? In Dark Souls ist es ein Freund, in Crash Bandicoot ist es so ein lustiger Clown, in Hotline Miami nehmen wir ihn überhaupt nicht wahr, in Shadow of the Colossus merken wir, dass wir ihn verantworten und dass es eigentlich nicht gut ist. In den Spielen beispielsweise wie Spiritfarer sind wir selber der Sensenmann und holen die Leute auf unser Boot und begleiten sie dann quasi ins Jenseits. Das finde ich auch eine super interessante Sache. Spielt Spiritfarer, das würde man im Spiel auf Anhieb gar nicht ansehen, aber ihr seid eigentlich der Sensenmann in dem Fall. Und auch Spielen wie beispielsweise Life is Strange. Alle Beerdigungen in Call of Duty kannst du nicht ernst nehmen. Es gibt diese eine sehr bezeichnende Call of Duty Beerdigung. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist Advanced Warfare, wo press F to respect oder so, oder wo du kondolieren sollst. Es ist so die furchtbarste Alibi-Szene, während wir beispielsweise in Life is Strange einer Beerdigung beiwohnen und wir haben das Gefühl, dass wir das wirklich auch, dass wir das auch wirklich miterlebt haben, dass wir wirklich vor Ort sind, dass wir wirklich auch den Verlust dieser Person betrauern. Gleichzeitig Closer the Distance, erst letztes Jahr erschienen, fantastisches Spiel aus Deutschland, wo wir die Kontrolle über ein gesamtes Dorf Sims-artig übernehmen, also fast alle Charaktere steuern, die allesamt den Tod einer wichtigen Person verarbeiten müssen und das alle auf ihre jeweilige Weise tun. Sei euch wärmstens empfohlen, Closer the Distance. Das ist wie Life is Strange und ein Echtzeit-Strategiespiel in einem. Ganz, ganz viele Arten von Toten. Eure Frage ist, ne, auf welcher Weise ihr dem Tod begegnen wollt.
Interessant, ja. Ich hätte noch ein, zwei Spiele, wenn es bei dir so passt. Oder wie sieht's bei dir aus?
Es ist ein zermürbendes Thema, aber was möchtest du uns noch mitbringen?
Ich wollte noch vielleicht was zu Outer Wilds sagen und ich dachte auch noch Until Dawn, Heavy Rain, dass wir das noch, ob du da noch Lust hast.
Das klingt verdächtig danach, als ob wir, wenn wir so viel dazu zu sagen haben, das klingt verdächtig danach, dass wir quasi Part 2 dazu machen, müssen. Aber ja, genau, du hast recht, wir haben noch über so viele Aspekte zum Beispiel nicht geredet, wie du genau gesagt hast, eine vermeidbare Tote in Until Dawn, Heavy Rain, die wir vermeiden können. Outer Wilds gewissermaßen sehe ich dann aber auch wieder so in der Dark Souls-Richtung, ne? Weil Dark Souls und Outer Wilds ja beide gewissermaßen Zeitschleifen sind, ne? Wo wir den Tod als Gameplay-Element mitnehmen.
Ja.
Kannst du zuletzt Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob wir weitermachen sollen, denn wir haben eines der größten Themen aufgegriffen im Dings. Bevor wir jetzt hier komplett die Kontrolle verlieren, schreibt es uns in die Kommentare, ob wir da weitermachen sollen. Kannst du mir deinen denkwürdigsten Tod in einem Videospiel schildern?
Denkwürdigster. Ja, okay, da muss ich. Denkwürdigster muss ich natürlich. Also, dann muss ich auch vielleicht spoilern und sagen, dass es. Also bei Last of Us 2, das war schon sehr denkwürdig. Wenn du weißt, was ich meine, also ja, eigentlich kann man es ja sagen, oder?
Du kannst es sagen.
Also diese Anfangs, nicht Anfangsszene, aber schon relativ am Anfang, wo es dann Joel trifft. Das war ja wirklich, ich würde sagen, in der Videospielgeschichte schon einer der so mit damals bei Final Fantasy 7 mit wie hieß sie nochmal? Aeris? Nee.
Wer war? Da bin ich überhaupt nicht.
Ach so, ja, ich glaube, Aeris spricht man sie aus. Auf jeden Fall mit Joel war das wirklich einer der krassesten Tode in der Videospielgeschichte, würde ich sagen, weil das so ein einprägsamer Charakter einfach war und so eine wichtige Figur und für viele auch eine Identifikationsfigur. Und man genau halt deswegen, was wir auch vorhin am Anfang meinten, zu wegen Last of Us 1, dass das ja so alles so nahbar ist und so, und dass dann Naughty Dog wirklich es schafft, diesen Charakter, diesen fantastisch ausgearbeiteten Charakter zu beseitigen, ist natürlich schon krass mutig fand ich einfach, ja, hat einfach einen emotional mitgenommen, würde ich sagen. Total.
Digitaler Vater, ne? Es war mein digitaler Vater, ja, gewissermaßen. Ne? Wir haben ihn auch selber gespielt. Das haben das Spiel so als unangenehm empfunden, während ja Teil 1 so als Hollywood cool empfunden war. Und es war ja viel angenehmer und so. Selbst Teil 1 hat schon dieses Fass aufgemacht, dass Tod komplett sinnlos ist, gerade am Ende. Und ich finde, Naughty Dog ist konsequent, und das kann man ihnen eigentlich auch nicht wirklich vorhalten. Wenn ihr krasse Erfahrungen in Games haben wollt, dann solltet ihr auch Studios einfach mal machen lassen. Das heißt jetzt nicht, also ne, wenn es dann in Richtung Rassismus oder so eine Scheiße geht, dann sollte man das denen definitiv nicht durchgehen lassen. Aber ich finde, wir können in Gaming auch weitaus mehr Geschichten erzählen als die ewige, langweilige Heldenreise. Oh, und wir sind ja ganz, ganz toll und so. Ich bin dafür, wir spielen Spiele nicht für Orgasmen. Also wir spielen nicht Spiele dafür, damit wir einmal auf den Knopf drücken und hui, jetzt geht's mir wieder gut. Das ist das Medium einfach zu stark für. Das ist das Medium zu krass für. Und das finde ich halt super schade. Wenn ihr das nächste Mal Death Stranding als DHL-Simulator bezeichnet, spielt dieses Spiel und nimmt es wieder zurück, das gesagt zu haben, weil das ist wirklich weitaus mehr als das.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Death Stranding habe ich auch gespielt, und das kann ich auch bestätigen, dass es nicht nur ein DHL-Simulator ist, ja.
Der denkwürdigste Ton, wenn die Frage wieder an mich zurückkommt, finde ich interessant, dass du einen Tod wählst, dass du so einen Tod wählst, der nicht mal dein eigener war, gewissermaßen, sondern ja einer Person. Also es ist deiner, aber du, in der Perspektive siehst du ihn ja nicht. Du siehst ihn ja aus der Perspektive von Ellie. Mhm. Ne? Und sie schaffen es ja tatsächlich, durch diesen Tod diese Rache-Story in Gang zu bringen, was ja wirklich, wirklich gut ist. Und viele haben es gehasst, aber ich fand es ganz, ganz toll. Boah, der eigene Tod, will ich jetzt wirklich die Red Dead Redemption-Schublade öffnen?
Daran dachte ich auch, also es wäre meine zweite Wahl wahrscheinlich.
Ich sag mal so, und wenn wir im Spoilergewässer sind, ich nehme einen Tod, der nicht stattgefunden hat, den ich mir aber gerne gewünscht hätte. Das ist, glaube ich, jetzt spannend. Und wenn ihr nicht mehr zuhören wollt, dann verabschiedet euch hier jetzt schon mal. Ich werde jetzt über God of War Ragnarök sprechen. Hast du das schon gespielt?
Ja, durchgespielt alles. Ja.
Gut, okay, dann entscheidet selber, ob ihr jetzt weiterhören wollt. Ich hätte gerne in God of War Ragnarök sterben wollen, weil das Narrativ so perfekt war. Es gibt diese Szene, wo wir mit Atreus in diesem Zelt liegen und Kratos ihm eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt, und Atreus sagt, den Rest erzählst du mir morgen nach der Schlacht. Und ich dachte mir in dem Moment so, ne, ja. Das Leben ist wertvoll, und ihr solltet, also das heißt nicht, dass man jeden Tag übelst ernst nehmen sollte, aber es ist schon, man kann, also wir haben im echten Leben haben wir nur diesen einen Versuch, das soll uns nicht unbedingt unter Strom setzen, sollte aber trotzdem sagen, wir sollten Dinge einfach wertschätzen, aus unterschiedlichen Gründen. Und da dachte ich mir in dem Moment, und das ist eigentlich ein sehr schöner Schluss, weil du das hattest du jetzt auch mit Last of Us aufgegriffen, ne? Diese Szene in Last of Us am Anfang ist so unglaublich menschlich, da konnten wir einfach drin sein, und ich finde, Fantasy ist so stark, wenn sie weiterhin Szenen schreibt, die realistisch wirken, unabhängig von ganzen Drachen und Echsen, die da rumfliegen. Diese Szene im Zelt ist menschlich, das ist gar keine Fantasy-Szene, das ist einfach eine Vater-Sohn-Szene. Und es wäre perfekt gewesen, wenn ich als Kratos gestorben wäre. Das wäre mutig gewesen, das wäre konsequent gewesen und Ragnarök endet viel schlimmer, das echte Ragnarök aus den Mythen. Also wirklich, finde ich schade, dass Santa Monica da mich diese Erfahrung beraubt hat und am Ende wieder das Hollywood, also fast schon so ein Hollywood-Happy End einsetzt mit einer wahrscheinlich dämlichen Begründung, die wir nicht kennen, aber die Begründung ist wahrscheinlich, Kratos musste überleben, damit wir noch einen
ein paar Teile quasi noch rausbringen.
Character für das Aftermath hatten. Ja. Red Dead Redemption hat es anders gelöst und viel cleverer. Ich hätte gerne in Ragnarök sterben wollen, deine Meinung dazu?
Ja, finde ich auch so, habe ich auch teilweise gefühlt, dass das Ende jetzt für mich auf jeden Fall nicht einprägsam war. Es war jetzt nicht so, wie es mich hätte mitnehmen sollen, glaube ich. So, das war mein Gefühl am Ende. Ich hab mir jetzt nicht so krass Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt das wollen würde oder das mir ein krasses Gefühl gegeben hätte, wenn jetzt Kratos gestorben wäre. Irgendwie, ich muss sagen, ich versuche mal da ein bisschen so eine Gegenmeinung hier zu äußern.
Ja, gerne.
Dass man ja schon im ersten Teil, also im von dem Reboot, man ja schon eigentlich angedeutet bekommen hat, dass Atreus ja wahrscheinlich seinen Vater sogar vielleicht umbringen wird, ne, mit dieser Prophezeiung, oder? Das war doch so, ne? Ja.
Und beziehungsweise, dass beide sterben. Das ist super undeutlich. Und im zweiten reden die auch die ganze Zeit darüber, was das eigentlich meint. Aber sie wissen, dass sie eigentlich beide draufgehen werden.
Genau. Aber war es nicht so ganz konkret, dass da man auch ein Bild gesehen hat, wie Atreus Kratos tötet, da bei diesem Wandmalerei im ersten Teil am Ende?
Es ist tatsächlich ja lustig, weil Ragnarök ja dann noch mal weitere Zeichnungen hinzufügt. Stimmt. Und das ergibt alles überhaupt keinen Sinn mehr. Nee. Deswegen, ich glaube, was ich mir zumindest behalten habe, ist, dass es prophezeit worden ist, dass eben beide sterben werden. Oder zumindest auf definitiv Kratos. Und das ist letztendlich nicht eingetreten, weil Santa Monica das so sagt. Ja,
also genau, das ist halt, ich finde es eigentlich auch ziemlich cool, dass man dann trotzdem den Spieler auf so eine falsche Fährte bringt und viele dann glauben, ja, okay, Kratos wird, ich habe schon gedacht, er wird vielleicht sogar in diesem ersten Teil von God of War sterben, also dem aus dem Jahr 2018, weil ich mir dachte, das würde vielleicht ganz gut passen mit Atreus dann als Nachfolger vielleicht und so weiter, bla bla bla. Und dann haben sie es nicht gemacht und dann war der zweite Teil, wo ich dann vermutet habe, dass es passiert, dann ist es auch nicht passiert. Ich finde es schon irgendwie dann doch eine Überraschung gewesen, kann man sagen. Es war schon so ein bisschen, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Irgendwie finde ich es auch cool, dass Kratos noch weiter lebt und man mit ihm vielleicht noch eine Geschichte irgendwie sieht, weil irgendwie auch man hängt ja auch irgendwie an Kratos. Also ich persönlich habe mit ihm auch viele Teile hinter mir und irgendwie kann man diesen Charakter nachvollziehen. Aber ich kann auch total dann verstehen, wo ich mir sage, ja, okay, das machen sie auch ja wahrscheinlich auch, um vielleicht noch Potenzial für weitere Teile mit Kratos zu haben. Und Kratos ist einfach eine Figur, die ist so, ist ja das Aushängeschild von Sony, den jetzt zu beseitigen, nach Joel, oh, weiß ich nicht. Und
verstehe ich alles aus kapitalistischer Hinsicht, ist emotional für mich in Anführungszeichen kompletter Schwachsinn.
Ja, finde ich auch, also, persönlich nicht so gut, ist auch nicht jetzt so wirklich meine Meinung, aber ich fand es trotzdem interessant, dass das ja dann doch nicht irgendwie passiert ist, obwohl man es ja auch ein bisschen erwartet hat, oder? Würdest du das dann nicht so
sagen? Ja, und das ist das Problem, wenn du halt die gesamte Zeit eine Geschichte erzählst und nachher sagst, ja, und dann kam ein Auto um die Ecke.
Verstehe.
Das ist so ein bisschen scheiße in dem Moment, weil das Schöne an Joel ist, das ist ein super schwieriger Charakter, genauso wie Kratos. Da gibt es sehr interessante Überschneidungen zwischen diesen beiden.
Stimmt.
Das sind beides Väter. Und sie sind beides, gehen beide über Leichen. Und Joel wiederum, der bereut das nicht ganz. Also er fühlt sich scheiße dafür, aber letztendlich, weil es ihm ja um Ellie ging, ist er bereit, bereit gewesen, jeden Preis dafür zu zahlen. Und sein Mord gehörte auch zu diesem Preis. Mhm. Das wusste der auch. Ich meine, klar, er hätte es trotzdem verhindert, aber es ist einfach konsequent. Und ich würde Abby, genauso wie ich Abby ihre Rache nicht aussprechen würde, würde ich auch Ellie ihre Rache nicht aussprechen. Aber gleichzeitig sage ich halt beiden, es ist so oder so sinnlos. Ich verstehe das, aber es ist so oder so sinnlos. Bei Kratos wiederum, wie du schon sagtest, ne, er bringt halt jedes Pantheon um, das Griechische, das Nordische. Beim Nordischen hat er da so langsam Gewissensbisse oder so. Aber das Pantheon von Santa Monica sagt, dieser Typ muss ewig durch unsere Videospiele laufen, obwohl dieser Halbgott eigentlich gerne sterben würde, weil er sich nach seiner Frau verzehrt, die halt immer noch manchmal mit ihm spricht und im Jenseits ist. Und er würde gerne ins Jenseits übergehen, ne, um endlich bei ihr zu sein und auch vielleicht diese Gewalttirade, die er permanent auslöst, endlich zu beenden. Ich finde, du hast bei Ragnarök am Ende so ein bisschen diese Hoffnung, so, ich kann auch mal was anderes sein. Finde ich aber ehrlich gesagt, da ist dieser Valhalla-DLC noch mal interessanter, weil für mich spielt sich dieser Valhalla-DLC so ein bisschen, als sei er schon tot und würde sich dann einfach im Jenseits so ein bisschen mit sich selbst und seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Aber alles, was er jetzt macht, schadet niemandem mehr. Ich schließe. Ist, als Joel gestorben ist, haben wir festgestellt, wie viel uns dieser Charakter bedeutet hat. Ne, das finde ich auch schön. Es ist, Tote sind immer traurig, aber Tote zeigen auch gleichzeitig, wie wichtig Menschen, Kreaturen oder was auch immer uns sind. Und das hat man mir verwehrt. Ich hätte es gerne erlebt. Ich hätte gern auch den Wert dieses Menschen, den Wert von Kratos gerne gefühlt. Das kann ich halt nicht, wenn er permanent weiter im Hamsterrad bleiben muss.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch das Problem einfach. Also, ich habe jetzt nichts gegen die anderen Charaktere. Es gibt ja auch den Reboot auch richtig starke Charaktere und gut geschriebene Charaktere. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn man noch Kratos beseitigt, man einfach das Problem hat, dass man vielleicht nicht so es fehlt noch irgendwie wie eine markante Figur dann. Es fehlt noch eine wichtige Figur. Es ist so ein bisschen auch bei Last of Us, finde ich. Mit Joel hat man schon einer der auch, der, also finde ich persönlich jetzt auch der bestgeschriebensten Charaktere auch beseitigt, ne? Das ist natürlich ein krasser Move gewesen von Naughty Dog und auch ein starker Move oder ich sag mal einfach, ohne es jetzt zu wertend zu meinen, einfach sehr beeindruckend, dass die das gemacht haben, dass sie wirklich ihren Lieblingscharakter mutig einfach da beseitigen und das ist sehr konsequent. Aber gleichzeitig fehlt es jetzt so ein bisschen an Figuren. Ich habe letztens, glaube ich, eine Newsmeldung gesehen, dass, glaube ich, der Macher von Last of Us ja auch meinte, dass eventuell doch kein dritter Teil kommen soll oder er sich da nicht so sicher ist.
Hat er gesagt.
Genau. Und klar, ich glaube, Naughty Dog kann trotzdem geile Charaktere entwickeln, aber ich weiß nicht, ob es in diesem Universum, ob die es nochmal schaffen, irgendwie eine neue Figur zu etablieren. Ich finde, die anderen Charaktere, die da neu dazu kamen, hatten ja auch schon Probleme und nur eine Verbindung.
Findest du. Ja, es wäre natürlich ein Podcast-Thema für dich selbst, ne?
Aber ja. Ich will jetzt hier gar nicht noch ein anderes Fass aufmachen. Es ist nur meine subjektive Wahrnehmung, genau. Ich wollte nur das mit Game of Thrones zum Beispiel vergleichen, wo du wirklich gefühlt so 30 interessante Charaktere hast. Ich weiß, Game of Thrones ist eine Buchreihe, das ist nochmal ein ganz anderes Ding, es ist kein Videospiel, aber da kannst du ruhig sogar 15, 20 Charaktere töten und du hast trotzdem noch 10, 15 Charaktere, die immer noch total mega spannend und beeindruckend sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem bei Videospielen mit dem Töten von Charakteren. Wenn du so eine zentrale, wichtige Figur tötest, klar, du hast noch vielleicht ein, zwei Charaktere, die ganz cool sind und spannend und bieten auch viel Stoff und kannst daraus viel machen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dann gerätst auch schon so in Bredouille so irgendwie ein bisschen. Also wenn du auch so einen Kratos tötest und so, genau.
Da dürfen wir uns, finde ich, nicht anmaßen, auf die Autorenseite zu wechseln, weil nur weil wir wissen, was uns gefällt, vielleicht wissen wir das noch nicht mal. Aber dann da können wir noch lange nicht diese Geschichten schreiben. Und ich sage, Naughty Dog schafft es so oder so, coole Charaktere zu zeichnen. Selbst wenn die neu einführen, die können das halt einfach. Und wenn Last of Us 3 mit Abby weitergehen würde, das würde genauso funktionieren. Wenn jetzt beispielsweise, ich halte es persönlich für, ich kann es meinetwegen verstehen, aber ich verstehe es zum Beispiel gleichzeitig auch irgendwie nicht, wenn man sagt, ja, ich schaue jetzt Game of Thrones nicht weiter, weil Charakter X jetzt gestorben ist. Das mag man so selber entscheiden, aber ich denke mir, was erwartet ihr von Geschichten? Ich erwarte, dass sie mich irgendwie weiterbringen, dass ich eine Erfahrung kriege, aber die soll mir jetzt nicht das 800.000-fachste Happy End vor die Nase setzen. Da bin ich als Kind meinetwegen von begeistert worden. Und wenn ich einen Pixar-Film sehe, ist das auch für mich vollkommen in Ordnung. Aber das ist für mich nicht so die Schablone, die jetzt alle Geschichten befolgen sollen. Ich bin immer beeindruckt, ne, gerade ein Videospiel schreibt dir noch mal eine ganz andere Geschichte. Diesen Verlust von Joel, der ist im Spiel deswegen so krass gewesen, weil wir das eben gespielt haben und nicht nur als Serie gesehen haben. Game of Thrones, krasser Punkt. Ich finde, man kann bei Game of Thrones das auch manchmal mit Until Dawn vergleichen, weil wir wollen in Game of Thrones eigentlich immer nur wissen, wie stirbt Charakter X jetzt und wie überlebt das dann. Wenn wir alle Tode kennen würden, glaube ich, funktioniert Game of Thrones auch leider nicht mehr. Ja, Tod ist nicht nur was Schlimmes. Tod ist, kann auch irgendwie eine interessante Erfahrung mit sich bringen, nicht nur eine tragische. Es gehen ja auch unterschiedliche Kulturen unterschiedlich mit Tod eben um. Das ist super, super, super spannend. Ich hätte gerne Kratos sterben sehen, einfach nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil ich ihn gerade mag, weil ich gerne auch diesen Verlust mitgenommen hätte. Und ich finde, dieser Halbgott hat lang genug gelebt, der arme Kerl. Gleiches verstehe ich, wenn es halt drinbleiben, rein für den Spaßeffekt. Aber wie gesagt, Red Dead Redemption hat es auch anders gelöst und wir hätten ja einfach Atreus spielen können. Halte ich für eine super schlechte Ausrede. Letzter Punkt. Bitte erzählt mutige Geschichten und habt jetzt nicht immer Schiss vor irgendwelchen Kontroversen, weil sich irgendwelche Leute anmaßen, Autor zu spielen. Ich glaube, wenn Leute selber eine Last of Us Geschichte schreiben würden, nicht alle, aber es gibt bestimmt so ein paar, die lautesten Schreier, die würden eine Geschichte schreiben können, die sie selber am Ende nicht gut finden.
Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich muss auch sagen, dass mich natürlich dieses Unberechenbare, das fasziniert mich immer am meisten an so Geschichten oder Videospielen. Ja, ich glaube, es ist einfach nur jetzt dieser Vergleich mit Game of Thrones ist vielleicht auch nicht fair, weil da ist ein Typ, der schreibt mehrere Bücher lange, der hat Zeit, Charaktere zu erschaffen, die wirklich zu begründen, die wachsen noch, die Charaktere. Und bei einem Videospiel, wir kennen es ja, da gibt's auch, das muss auch schnell mal gemacht werden, die Leute haben vielleicht nicht so viel Zeit, da noch mehr Charaktere zu etablieren, noch mehr irgendwie auszuschreiben, und vielleicht ist das Medium auch an sich einfach nicht so dafür geeignet. Wobei ich auch, ja, jetzt wenn ich an Undertale denke zum Beispiel, ist das natürlich auch wieder so nicht der Fall, weil Undertale gibt's.
Ich glaube, dieses Medium ist für alles geeignet. die Frage ist nur das Wie's.
Ja.
Ne? Und du hast gerade bei AAA-Titeln, die haben so viel, also wenn du Entwicklung mit einem Pokerspiel vergleichst, ist es momentan so, dass wenn AAA-Studios Spiele entwickeln, ist es so, als würden sie in jeder Runde All-In gehen.
Ja.
Und das ist natürlich fucking dumm, wenn du ein Videospiel machst, was auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet ist, aber dann sagst, nee, alle Zielgruppen sollen bedient werden, oder du versuchst, ein Videospiel zu entwickeln, das allen gefällt. Gab's mal einen ganz bekannten, ich glaube, es war ein Nintendo-Entwickler oder ein Final Fantasy-Entwickler, der meinte, es gibt keine Spiele, die allen Spaß machen. Es gibt halt Spiele, die der bestimmten Gruppe Spaß machen. Und das ist, glaube ich, das Problem beim AAA-Horizont. Es ist unmöglich, ein so teures Videospiel mit so vielen Millionen Euros zu machen, dass du quasi nicht mehr, ja, welches Genre ist das denn? Ja, alle Genres. Das ist absoluter Blödsinn und das geht auch niemals auf. Weshalb ich.
Entschuldigung, führe noch den Punkt aus.
Ich wollte nur sagen, auch da ist es, ne, da sollte der Größenwahnsinn langsam beendet werden und dass wir wieder sagen, wir machen kleinere, experimentellere Spiele als irgendwelche riesigen Luftburgen, die dann einfach keinen mehr zufriedenstellen. Aber was sie geschafft haben, ist, Millionen von Dollar zu verbrennen.
Ja, ich finde einfach auch Druck beziehungsweise Zeitdruck und einfach genereller Druck sollte rausgenommen werden für Leute, die kreativ arbeiten. Ich glaube, das ist das Tödlichste, was du für einen Kreativen machen kannst. Wenn er genug Zeit bekommt oder wenigstens einen gewissen Zeitraum, der angemessen ist, dann werden sich immer, gut, nicht immer, ne, dieses blöde Wort, aber häufig oder meistens werden dann auch gute Geschichten erzählt, gute Charaktere werden etabliert. Vielleicht jetzt nicht die allerbesten, nicht jetzt jedes Videospiel kann, weiß ich nicht, einen Joel bieten oder also wirklich so einen krassen, vielschichtigen Charakter oder andere Figuren, die euch einfallen vielleicht jetzt. Aber ich finde auch, das ist auch ein ganz schwieriges Problem bei so Sachen, wo halt es um Geld geht und dann geht es auch um Zeit. Da musst du auch schnell was abliefern. Ne? Als Kreativer denkst du dir wirklich, das ist das Schlimmste eigentlich, was man haben kann. Ne? Ich muss jetzt auf in gewisser Zeit hier einen Charakter schreiben. Der muss cool sein, der muss vielschichtig sein. Das funktioniert nicht so immer einfach. Und,
ja. Vor allem, wenn du weißt, dass ja manche Studios darüber nachdenken, ja KI jetzt schon einzusetzen, um Geld zu sparen, weil Personalkosten ja so hoch sind. Buhuhuhu. Ich muss ehrlich sagen, ich leide lieber beabsichtigt in einem Videospiel, als dass eine Person für die Erstellung dieses Spiels leiden musste.
Absolut, ne? Ja.
Deswegen, also Videospiele sollten Spaß machen, entwickeln sollte Spaß machen. Womit wir jetzt, du hast wirklich eine interessante Themenstruktur heute aufgemacht oder uns interessant geführt, während wir beide diese Kutsche quasi durch den Hades gefahren haben.
Ach, schön gesagt.
Womit wir natürlich auch zu einer relevanten oder abstrakten metatechnischen Frage kommen. Tod von Videospielen im Allgemeinen, ne? Weil ich muss persönlich feststellen, viele der Spiele, die ich geil finde, sind schon echt viele Jahre alt. Und dann habe ich manchmal auch das Gefühl, abgehangen zu sein, ne? Und modernen Spielen, gerade diese AAA-Schlacht von Spielen, die für mich gar keinen Charakter mehr haben. Manchmal habe ich das Gefühl, so der geile Charakter von Videospielen, der liegt tatsächlich in der Vergangenheit. Sie sind uns nicht weggenommen, wenn wir noch auf sie zugreifen können. Das ist natürlich auch wieder so ein großes Problem, ne? Wenn Spiele dann plötzlich aus dem Store verschwinden und du kannst die physischen Muster nicht mehr haben. Hin und wieder kommt dann mal ein Spiel für mich, aber es ist irgendwie trotzdem bezeichnend, dass ich interessanterweise in der Vergangenheit weitaus mehr Spiele in einem und demselben Jahr nennen kann, als dann in der Gegenwart, wo es halt immer weniger Spiele pro Jahr sind. Liegt an der Industrie, liegt vielleicht ein bisschen auch an mir, ist vielleicht auch normal, aber gleichzeitig, ne, das Schöne ist, Videospiele, egal wie alt sie sind, wenn wir noch die Möglichkeit haben, sie zu erhalten, und ich interviewe unglaublich viele Communities, die, wenn der Entwickler irgendein Spiel fallen gelassen hat, dann setzen die sich halt dran, dieses Spiel am Leben zu erhalten. Es ist Leidenschaft stirbt nicht, das finde ich irgendwie interessant. Mhm. Ne? Also es mag Spiele geben, die sterben, es gab Studios, die schließen, aber Leidenschaft oder die Begeisterung für Spiele, selbst wenn sie schon uralt sind, die ist unsterblich.
Ja, siehe Shenmue 3, ne? wo es dann geklappt hat, aber naja gut, Shenmue 3 war auch nochmal ein spezieller Fall. Das Spiel hat jetzt vielleicht nicht so krass überzeugt, aber da hat man eigentlich auch gedacht, okay, die Reihe ist völlig tot, und dann haben es mit dem Kickstarter und dem Support von den Fans, die es noch gab, kam noch tatsächlich noch ein Teil. Das, ja, da gebe ich dir recht, Leidenschaft, die stirbt nicht.
Wolf Among Us 2 maybe, ne? Es gibt noch so ein paar Spiele, auf die ich warte, aber zum Beispiel das Remake von Silent Hill 2 hätte ich nicht gebraucht. Gleichzeitig denke ich mir, Bloober Team, danke, hätte ich gar nicht gedacht. Danke, dass ihr mich vom Gegenteil überzeugt habt. Macht bitte Silent Hill 3 Remake. Ich weiß, ihr kriegt den originalen Charme nicht hin, ist aber nicht schlimm, weil dadurch können noch mehr Leute mit dieser Reihe zu tun haben, kommen vielleicht so mal auf die Idee, auf die originalen Teile. In dem Kontext finde ich Remake und Remasters, wenn sie jetzt nicht nur ein Money Grab sind, finde ich sie sinnvoll.
Ja, einfach ein Remaster, ne? Also das ist es. Ich hätte mir den Remaster Silent Hill 2 echt gereicht, wirklich.
Ja, aber das ist, da hätte man nicht so viel Geld mitmachen können. Das ist der Punkt. Ja, wir sterben oft in Videospielen, aber unsere Leidenschaft stirbt nicht. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlussstatement. Das war eine sehr emotionale, sehr interessante Diskussion mit dir. Danke da auch fürs mich führen, fürs Gegensteuern, für die Beispiele, für die Emotionen, die du mitgebracht hast. Sehr interessante Beispiele. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Nino. Komm bitte unbedingt
wieder. Ja, mir hat das auch mega Spaß gemacht. Ich könnte wirklich noch hier weiterreden tatsächlich. Es war auch tatsächlich, ich glaube, es war mein wirklich offizieller erster Podcast. Ich habe mal sowas mit einem Kumpel gemacht, zwar so, aber es war eher noch in so einem kleinen Rahmen und privat einfach. Aber es tut mir leid, wenn ich hier so immer manchmal rumgestammelt habe oder so. Aber
überhaupt nicht, cool. Also, nee, wusste ich nicht. Hast dich aber fürs das erste Mal, ne, du bist das erste Mal in Crash Bandicoot gestorben, halt, da hattest du den ersten Podcast. Hast du dich sehr, sehr gut geschlagen? Hat man dir nicht angemerkt?
Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es hat mir auch mega Spaß gemacht. Cool. Das war echt ein schöner Talk. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, sage ich mal jetzt hier einfach.
Wir haben ein paar Monate gebraucht bis zu dieser Folge. Ich hoffe, dass wir bis zur nächsten nicht Monate brauchen.
Wenn, dann liegt es wieder an mir, sage ich schon mal.
Er ist so bescheiden. Wie die Würfel so fallen, ne? Ja. Leute, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Schreibt uns bitte die Kommentare. Sehr, sehr interessantes Thema. Super schwieriges Thema. Und wir sind anscheinend immer noch nicht am Ende, ne? Weil das ist so faszinierend. Ich könnte auch ewig weiterreden. Aber freut euch auf weitere Folgen mit Nino und mir, wenn die nicht zusammenstammen. Kommt, dann steht bitte vor seiner Türe und nicht vor meiner Türe. Denn an mir hat es dann nicht gelegen. Aber wir bleiben cool. Wenn ihr das auf YouTube, Spotify, Apple und Co. gehört habt, in Liven gibt es überall. Abonniert es bitte. Überlegt auch, ob ihr Bonus-Content haben wollt. Der liebe Nino hat es schon angesprochen. Es gibt bei mir die Deep Dives, also wo ich wirklich so tief, wie ich nur kann, in Spiele reingehe. Davon erscheinen meistens die ersten Folgen kostenlos und alle anderen sind dann hinter der Paywall, um eben auch den Aufwand zu rechtfertigen oder ob das überhaupt auf die Beine zu stellen. Minimum 5 Euro auf Steady oder ihr möchtet den YouTube-Kanal-Mitgliedschaft abonnieren. Die ist ein Ticken günstiger. Da ist es aber ein bisschen zeitlicher verzögert. Ich empfehle euch definitiv Steady. In diesem Sinne, in live das Leben und embrace das Chaos. Danke euch, Leute. Ciao.
Tschüss.